Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten und unserem epischen Triple Feature. Folge 73, Der Herr der Ringe, The Fellowship of the Ring. In diesem ersten Teil sprechen wir über allerlei Allgemeines zu den Filmen, fassen deren Handlung kurz zusammen, sprechen auch zum Beispiel über den Autor J.R.R. Tolkien. Ich bin Fred, hoffe, ihr habt genug Zeit mitgebracht für die folgenden drei Episoden. Viel Spaß mit Yolo Swaggins, Gandalf dem Perlweißen und vielen mehr. Hier ist der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Es ist ungefähr 14 Uhr.
Geisterstunde, aber nicht auf der Bieruhr.
Aber nicht auf der Bieruhr, denn wir haben schon einige gezischt. Wir, die Kack- und Sachgeschichten, sind heute nicht in Hamburg. Wir sind nicht am Kack- und Sachtisch im Kack- und Sachstudio, sondern wir haben die lange Reise angetreten. Wir sind mit dem Flugzeug nach Köln-Bonn geflogen und dann in das beschauliche kleine Erftstadt in unser Außenstudio sozusagen. Ich stelle zuerst mal die bekannten Saftrillen vor. Zum einen, hallo Tobi.
Hallo.
Hallo lieber Richard.
Wuhu, Ausland, hallo.
Ich bin der Fred und in NRW und ich begrüße außerdem einen besonderen Gast, den wir heute haben. Hallo Marco.
Hallo, Tag zusammen.
Hallo.
Hausherr, du beherbergst hier uns hier im wunderschönen Erftstadt in deiner Wohnung. Gemeinsam mit deiner Freundin Sina, die uns gerade mit ihrem Handy filmt.
Und da sagte, wir stehen hier nicht unter Druck, ne?
Und genau, wir haben vor einiger Zeit schon mal so ein bisschen in die Community gefragt, hey, wer kennt sich denn gut aus mit Herr der Ringe? Wir brauchen einen Experten. Und wir sind tatsächlich jetzt auf dich zurückgekommen, weil...
Zurückgekommen?
Das klingt auch sehr geil. Eklig,
das klingt,
ne?
Nee, vor allem klingt das so halb frühling. Ja, du warst so der...
Das die ersten 10 hatten übel. Keine Zeit an den
Wochenenden. Ja, genau.
Sagen wir so, du warst auf der Fickbar-Skala am ehesten erreichbar.
Ja. Ja, Marco, du bist unser Herr der Ringe-Nerd heute. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
Ja, ich probiere der Herr der Ringe-Nerd zu sein. Wie gut mir das gelingt, das werden wir sehen. Ja, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hier seid, hier bei mir zu Hause.
Ja, danke für
Moment,
die Einladung.
Und gleich mal vielen Dank. Moment, da müssen wir doch gleich mal. Ich brauche was zu öffnen.
Oh! So, Biere auf.
Vor allem,
wir trinken abgesehen, wunderschönes Gölsch.
Ich wollte gerade sagen, abgesehen von dem Frederik, der sich hier gerade als Segregationist darstellt, trinken wir hier gutes Gölsch.
Ah, ich habe gar nicht gesehen,
leckeres Frühgölsch.
Ich habe aber, ich trinke
ja auch
noch eine Ahnung Gölsch.
Ich komme nicht ran.
So, jetzt. Oh, cheers.
Mm. Ah, für alle meine Mitrheinländer, das ist ein toller Moment.
Oh, Junge, schmeckt das gut.
Das Schönste an dem Tag ist sowieso, dass endlich... was vom Herrn der Ringe kommt. Ja. Ich warte seit der zweiten Folge darauf.
Tust du das? Also wir wurden schon oft gefragt und wir hatten ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Thema alle. Ich weiß, das sagen wir oft. Wir haben echt immer Respekt vor Themen und schänden sie dann trotzdem schamlos. Wieso, was glaubst du, Marco, wieso hatten wir Angst vor dem Thema?
Weil wir Idioten sind?
Weil ich der Herr der Ringe als Thema einfach nur ficken kann. Es ist, also alles was Tolkien angeht, geht um ein unglaubliches Genie, den es so wahrscheinlich nur einmal in der Literaturgeschichte gegeben hat. Und alles, was er geschrieben hat, ist so unfassbar komplex, dass du das stilgerecht und jedem Nerd gerecht und jedem vor allen Dingen Tolkien-Nerd gerecht gar nicht aufarbeiten kannst. Deswegen machen wir das heute so gut es irgendwie geht. Jeder Fehler, der eingebaut wird, ist bewusst eingebaut.
Und mündet
in einem mega Gewinnspiel der nächsten Folge.
Ja, wir haben schon gesagt, so um auf den Star Trek-Konsens mal zurückzukommen auf den Podcast, das wird unser Kobayashi Maru heute. Ja. Wir können nur verlieren.
Nee, Leute, macht euch frei von euren Ängsten, von all der Scham, das seid ihr sowieso.
Zitat Peter Pan.
Wir werden
Es wird wirklich eine epische Folge. Wir sprechen über die Filme, wir sprechen über Mittelerde, wir sprechen über den Weltenbau, über die verschiedenen Rassen und Klassen, wir sprechen über den Herrn Tolkien, wir sprechen über so verfickt viele Dinge, dass wir jetzt schon sagen können, das wird auf jeden Fall ein Zweiteiler, wenn nicht vielleicht sogar ein Dreiteiler, müssen wir mal schauen, wie wir vorankommen mit dem Thema. Aber wir lassen uns auch schön Zeit.
Also wir nehmen die Folge ungefähr so lange auf, wie das Drehen der Filme gedauert hat, ja?
10 Jahre. Wir suchen so viele Fragen wie möglich zu klären, was so diese Adlernummer angeht. Warum Gandalf eigentlich nie wirklich was mit seiner Power anstellt. All das oder vieles von denen, über das man sich so aufregt als... ich sag mal, nicht so in der Materie steckender Filmfan dieser wunderbaren Trilogie. Weil, also ich kenne das selbst, ich habe die Filme jetzt auch vor kurzem nochmal geschaut in der Extended Version und selbst da wird halt super viel nicht erklärt, wo man sich dann da fragt, so fuck man, Gandalf reitet mit diesem geilen Laserstrahl Richtung Nazgul und vertreibt sie, wieso macht er das nachher nicht nochmal? Eben solche Dinge.
Schön geteasert, das sind aber Dinge, um die zu erfahren, müsst ihr noch ein bisschen weiterhören, liebe Hörer.
Genau.
Marco, du bist echt, behaupte ich jetzt mal, Freak. Also du hast das Silmarillion gelesen. Alleine das finde ich schon super krass.
Oh, jetzt kriegen wir schon den ersten Beef von den meisten
Deutsch
Leuten.
Ich habe es auf Deutsch und auf Englisch gelesen. Genauso wie den Herrn der Ringe und den Hobbit. Und es ist ein krasses Buch.
Und du hast es sogar für heute zusammengefasst so ein bisschen, ne?
Ja. Kommen wir auch noch dazu. Du hast sogar, das hast du uns auf dem Balkon vorhin verraten, dir Herr der Ringe als Hörbücher in zweifacher Geschwindigkeit nochmal für uns die Woche reingeballert.
Ja.
Kopfschmerzen?
Mehr als nötig, ja. Ja. Hat sich gelohnt, ja.
Ja. Du und deine Freundin, ihr seid beide Herr der Ringe-Fans, ne? Also deine Freundin, absolut. Deine Freundin hat uns auch schon so einen gruseligen, selbstgebastelten Ordner gezeigt.
Da geht der Mittelfinger in die Luft.
Zu Recht. Also wirklich Nerdtum at its best, so ein selbstgebastelter Ordner mit lauter so ausgeschnittenem Scheiß, wie man sich das in Horrorfilmen vorstellt.
So die Tolkien wäre, hätte ich jetzt echt Angst.
Ja, so die Agentenmappe vom Ziel halt. Ja.
Und ich wollte dich jetzt mal fragen, so wie ist denn deine Herr-der-Ringe-Biografie? Wann bist du zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen? Hast du das sofort gemocht, erst später? Wie war das bei dir?
Und warum warst du zu feige, die echte Elbenohren operieren zu lassen?
Wenn ich die Kopfhörer abnehmen, würdest du meine Elbenohren sehen.
Ich habe die ganze Tasche gesehen. Mann, ich weiß, wie deine Ohren aussehen.
Moment, echt?
Weißt du noch, wie alt du warst, als du das erste Mal damit in Kontakt gekommen bist?
Ja, ich habe die Ausgabe von 97 und ich war exakt 20, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ich habe die Ausgabe inklusive der verschollenen Geschichten und dem Hobbit und einem sechsteiligen Herr-der-Ringe-Band. Ich war die Jahre davor schon Fantasy- und Sci-Fi-Fan und ich wusste, dass es den Herrn der Ringe gibt und jedes andere scheiß Fantasy-Buch wurde damit verglichen.
Ja.
Also das war der Hans Meiser der Fantasy-Bücher. Und ich.
Junge.
Also für muss man jetzt aber auch dazu sagen, unter den richtigen extrem Hardcore-Nerds bist du wahrscheinlich immer noch ein Weichei, weil wer nicht schon mal in einem originalgetreuen großen Uruk-hai-Kostüm auf irgendeiner Convention war und damit halt wirklich gegen den echten anderen Elben gekämpft hat, der kann sich nicht als Fan bezeichnen.
Meine nächste Frage ist, hast du das gemacht? Entschuldige, das weißt du nicht.
Nee, aber ganz kurze Zwischeninfo für die...
Nee, warte mal, mich interessiert die Antwort auf die Frage.
Ich habe eine Zeit lang Live-Rollenspiel gemacht, aber ohne den Herrn der Ringe.
Ah, okay.
Und ohne Hans Meiser. Ganz kurzer Einwurf für die jüngeren Hörer. Hans Meiser war ein unfassbar fetter Typ und so eine Koryphäe der Bullshit-Trash-Talkshows der 90er.
Ja, Mann.
Ja. Das war ja praktisch der
Hans
erste
Meiser
große
war der Hans Meiser der Talkshows.
Ja, genau. Ja.
Hans Meiser war der Meryl Streep der deutschen Talkshows.
Marco, was hat dich so reingezogen in diese Welt?
Also ich habe versucht, das in der Reihenfolge zu lesen. Und muss gestehen, dass ich mit dem Silmarillion nach 20, 30 Seiten aufgehört habe. Mhm. Weil es für mich, ohne irgendetwas anderes von der Geschichte zu kennen, einfach sinnlos war, mir die ganzen Namen zu merken. Mhm. Ich habe dann mit dem Hobbit weitergemacht und gemerkt, dass ich in dem Alter, in dem ich damals war, einen wesentlich einfacheren Zugang dazu gefunden habe. Nicht nur, weil es ein Kinderbuch war, sondern weil die Story einfach direkter und einfacher aufgebaut war.
Wann hast du es kennengelernt? In deinen 20ern?
Mit Anfang 20.
Ja. Warst du damals ein cooler Teenie?
Ich war der Geilste. Wenn ich mich heute sehe, wie ich damals aussah und wie ich damals war, dann denke ich mir, alter Schwede.
Ja. Ich würde mich nicht verschonen auf dem Schulhof, ja.
Ja, ich war aber relativ schnell begeistert von der Dichte und von der Art und Weise, wie das Ganze erzählt wurde. Ich habe es zuerst auf Deutsch gelesen und relativ schnell danach auf Englisch. Mhm. Und es war unfassbar, wie wortgewaltig und wie genau und detailliert die einzelnen Orte, Charaktere beschrieben waren. Von Anfang bis zu Ende. Und wie sehr und wie einfach du in die Materie eintauchen konntest. Das hat sich dann etwas gelöst, als ich nach dem Händering mit dem Silmarillion weitergemacht habe, weil da musste ich mich in einem halben Jahr lang durchquälen. Mhm. Und quälen, wortwörtlich gemeint. Mit Notizen machen, mit Stammbäume lesen und allem, was dazugehört.
Echt? Hast du so viel Arbeit da reingesteckt?
Ja.
Krass.
In der Ausgabe, die ich habe, sind die ganzen Stammbäume als Anhänge mit drin. Und ohne wirklich da mit reinzugucken, hast du keine Chance, das auch adäquat zu verfolgen.
Mhm. Hat man teilweise, ich habe es auch bei der Recherche gemerkt, hat man schon Probleme damit, die Worte überhaupt auszusprechen. Ich saß auch ein paar Mal, habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich halt laut, wirklich laut davor saß. Was heißt das jetzt?
Okay. Ich spreche fließend Elbisch.
Gut, also ich auch im rheinländischen Dialekt.
Spätestens 3 Stunden auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, wir müssen nicht großartig erklären, was der Herr der Ringe ist.
Spoilerwarnung übrigens.
Spoilerwarnung. Und trotzdem möchte ich auf ein kleines Ritual der Kack- und Sachgeschichten zurückkommen. Marco, wir haben gerade ein Vorgespräch auf dem Balkon gehabt und da hast du uns gesagt, dass du so ein kleines bisschen nervös bist wegen der Aufnahme, was absolut natürlich ist. Und wir haben gesagt, dass wir dich am Anfang ein bisschen schonen. Und ich habe gelogen. Also ich fiste dich mit Anlauf jetzt in den Bauchnabel.
Ich will mein Geld zurück.
Weil ich dich jetzt praktisch dazu auffordere, dass du dem Alien erklärst, in kurzen Worten, was ist Herr der Ringe?
Pass auf. Du kennst das wahrscheinlich aus so Folgen. Anfangs habe ich dann, weil Fredi mir meistens die Frage stellt, viel zu viel geredet. Und ich soll an der Stelle sagen, im schonenden Maße hat Fred mir eingetrichtert, dass ich maximal 3 Sätze benutzen darf. Schaffst du das in 3 Sätzen?
Oh, wenn ich Schachtelsätze benutzen darf?
Ja, das bitte. War nie Teil der Regel, Gott sei Dank.
Lass den Günther Grass. Lass den Günther Grass hier raushängen, also.
Also, der Herr der Ringe ist ein Fantasy-Epos, eine fiktive Geschichte, erfunden vom Autor J.R.R. Tolkien. Geschrieben und erfunden über mehrere Jahrzehnte, wo es um den einen Ring geht, der mehrere andere Ringe unter sich vereint und diese steuert und um die Reise zweier Antihelden, die mit 2 Antiheldenfreunden versuchen, diesen Ring zu vernichten und letztendlich genau dies auch schaffen.
Cool,
das war gut. Ja. Genau. Genau das ist im Prinzip der Herr der Ringe.
Der, wir sprechen ja wirklich über diese ganze Welt heute, aber wir fokussieren uns wirklich halt auf Herr der Ringe. Es gibt ja auch noch den Hobbit, es gibt, wie wir schon angesprochen haben, das Silmarillion, das praktisch das den ganzen Weltenbau noch ein bisschen detaillierter erklärt. Da kommen wir aber wirklich erst etwas später drauf oder immer mal wieder.
Da gibt es ja auch noch zahlreiche Kurzgeschichten, Gedichte, Lieder und so weiter, einfach, die außerhalb dieser Bücher auch
einfach
noch
entstanden sind. Einfach nur diese Underground-Schriften halt auch irgendwie von Tolkien, die halt dann irgendwann mal aufgetaucht
sind. Scheiß Briefe.
Ja.
Inhalte von der Herr der Ringe-Welt sind in Briefen, die er an Freunde verschickt hat.
Ja. Der Herr der Ringe ist erschienen 1955 im englischsprachigen Raum, auf Deutsch dann erst 1969, gilt als absolut grundlegendes Werk der Fantasy-Literatur. Und das ist keine Übertreibung. Ne? Das ist wirklich die Bibel der Fantasy-Literatur, wie wir sie kennen.
Alles andere baut quasi darauf auf.
Ja. Es ist auch so mega geil einfach, nur vor allem halt auch, wenn du Herr der Ringe siehst. Ich meine, jeder hat schon mal Fantasy gesehen, jeder kennt irgendwie die Begriffe Orks oder Zauberer oder was auch immer. Aber Herr der Ringe hat das Ganze nochmal so verpackt in so seinem ganz eigenen, Dankeschön Marco, in seinem ganz eigenen Stil halt einfach nur. Also der Herr der Ringe ist ja dann auch wirklich in dieser ganzen Fantasy-Welt so dieses totale, wie gesagt, so diese Begriffe Orks und Zauberer und Kämpfer und was auch immer, was es dann da alles drin gibt. Da hat man alles schon mal gehört, aber der Herr der Ringe gibt dem Ganzen so seinen extrem persönlichen Mantel und hat vor allen Dingen auch so dieses stark Stilprägende da halt auch mitgebracht, einfach so, dass sich alle anderen daran immer noch orientiert haben auch es und weiter orientieren.
Es ist allerdings auch heutzutage relativ schwierig zu sagen, wenn du sagst, Orks und so, das hat man alles schon mal gehört, ob du das nicht aus dem Herr-der-Ringe-Universum beziehungsweise aus Adaptionen des Herr-der-Ringe-Universums, und man kennt das ja aus dem Mittelalter, also viele der Figuren aus der nordischen Mythologie, aus dem Mittelalter, da sind die ja alle entstanden, also Tolkien hat wenig Neues erfunden, sondern hat vor allem diesen ganzen Kram halt irgendwie zusammengetragen. Mhm. Und deswegen finde ich das relativ schwierig zu sagen, dass man halt sagt, das hat man alles irgendwie schon mal gehört und der hat es in eine baubare Geschichte getragen, weil der hat mehr so aus allen Geschichten irgendwo was rausgegriffen. Wenn man das jetzt heutzutage so aus so furchtbar schlechten Filmen wie Percy Jackson und so kennt, dass da was aus der griechischen Mythologie zusammengetragen wurde, hat er halt aus allem was gegriffen und daraus was Neues erschaffen. Das heißt, du hast nicht Unrecht, wenn du sagst, das hat man vorher schon mal gehört, aber ich glaube, dass unser Eins, also alle, die nach den 60ern geboren wurden, das hauptsächlich deswegen kennen, weil Schriften und oder Werke in all ihren Formen und Farben entstanden sind, die sich früher oder später auf den Herr der Ringe beziehen.
Ja.
Weil ich glaube, der Mythos des Drachen zum Beispiel, das ist was anderes.
Ja.
Der spielt ja im Tolkien-Universum nicht so eine große Rolle, auch wenn es die gibt. Aber zum Beispiel, was Zwerge und Zauberer und so angeht, ich glaube auch das Bild dieses spitzhütigen Zauberers, das hat ganz stark Tolkien auch geprägt. Das gab es ja, wie gesagt, auch schon im Mittelalter.
Man kann sagen, Gandalf ist ganz hart an Merlin orientiert.
Ja, aber auch die Darstellung von Merlin, wie wir sie heute kennen, ist halt sehr, sehr stark an Gandalf orientiert, nicht umgekehrt.
Echt?
Ja.
Sicher?
Also, ja, okay. Das ist so ein bisschen, also diese Darstellung von Zauberern, die kommt aus dem Mittelalter nicht von diesem graubärtigen, gutmütigen Menschen, der da irgendwas tut, sondern Zauberer im Mittelalter waren immer unheimlich negativ konnotiert, weil ein Zauberer im Mittelalter galt grundsätzlich, also wirklich grundsätzlich, als mit dem Teufel im Pakt und war halt kein wohlwollender, graubärtiger, sanfter alter Mann, sondern halt der schwarzhaarige Hexenmeister, der Jungfrauen opfert. Und Tolkien hat da sehr stark dazu beigetragen, solche Bilder halt eben zu prägen. Nicht neu zu erfinden. Wie gesagt, das stimmt nicht. Der hat sehr, sehr viel geklaut aus den ganzen Mythologien. Fast alles eigentlich. Hat sie neu zusammengetragen und das Ganze mit so Lauten benannt.
Okay, aber er hat es in den Mainstream-Konsens so gebracht.
Also genau,
er hat zusammengefasst. Assoziierst du die Sachen, die er geprägt hat, assoziierst du damit halt.
Genau, also beziehungsweise so wie wir diese Dinge assoziieren, gehen sie zurück auf Tolkien. Und
ja.
Tolkien hat sie eben aus allen anderen Mythologien und Geschichten, die es so gab.
Er hat vor allen Dingen zwei Sachen unglaublich gut gemacht. Er hat das Ganze massenkompatibel gemacht, indem er ihm modernen Anstrich gegeben hat.
Ja.
Und er hat die Einstiegslatte sehr, sehr niedrig gelegt.
Mhm.
Das heißt, du musstest dich nicht in der nordischen Mythologie, in der Beowulf-Saga auskennen. Du hast als, um es doof zu sagen, Vollidiot direkten Zugang zu den Personen, zu den Figuren und zu der Geschichte gefunden.
Ja.
Ohne, dass du irgendwelches Vorwissen brauchst.
Das ist halt gutes Storytelling.
Es ist aber trotzdem so verpackt, also in eine sehr modern erzählte Geschichte. Also die Geschichte von Herr der Ringe, die hast du gerade schon so schön zusammengepackt, zusammengefasst, die ist sehr, sehr einfach. Also die ist wirklich unheimlich simpel und auch simpel erzählt.
Wir machen auch gleich eine Zusammenfassung.
Aber in einem lyrisch, also wirklich schon fast lyrischen Konstrukt geschrieben, dass es sich liest wie alte mythologische Schriften, aber mit einer so einfachen, und das ist ein großer Unterschied zu den alten Mythologien, einfachen Dramaturgie, dass man dem halt auch eben folgen kann.
Ja.
Also wenn man sich ja zum Beispiel in unsere nordische Mythologie-Folge, die haben wir ja mal gemacht, wenn man sich da so durch diese Dramaturgien, die sie damals hatten, oder auch bei den Griechen.
Wir mussten gerade einen Cut machen, denn Marco hat gerade einen neuen Kühlschrank geliefert bekommen.
Yeah!
Das Ding ist riesig, Alter.
Total unangemeldet. Vor allem so, was hatten sie gesagt? Eine Stunde vorher melden sie sich und dann sind 10 Minuten da.
Und das hat Fred vorhin schon mal gesagt.
Und dann, der wurde gerade von zwei oder drei Handwerkern angeliefert, ne? Und die sehen dann den Tisch und die Mikros und so, dreht ihr hier ein Porno oder was ist das? Nee, aber wir waren auf dem Balkon, Marco, du warst drin, haben die irgendwas gesagt?
Die haben nicht viel gesagt. Ich glaube, das ist professionelles Schweigen.
Ja, Diskretion.
Die wissen, wir nehmen hier Herr der Ringe auf, deswegen haben sie Ehrfurcht vor dem Ganzen.
Wir waren gerade bei, wie sollte es anders sein, Tobi und den Griechen.
Oh ja.
Boah. Hier fällt der Tisch auseinander.
Mhm. Das ist eine völlig neue Erfahrung, jetzt beim Podcasten zu essen. Sekunde. Mhm. Ein leckerer Toblerone.
Eingetragene Marke.
Mhm.
Hier stehen überall auf dem Tisch gerade tatsächlich Chips und Süßkram und eine Toblerone rum, die zufälligerweise bei Tobi liegt. Also verzeiht uns diverse Verdauungsgeräusche. Tobi, Herr der Ringe und die Griechen, wo warst du gerade?
Wo war ich? Ach genau, ich war bei dem Gedankengang, dass die Dramaturgie in diesen alten mythologischen Fällen, die oder Geschichten, die der Tolkien halt eben als Inspiration beziehungsweise zum Teil auch als direkte Vorlage genutzt hat, viel, viel wirrer waren und dementsprechend heutzutage viel, viel schwieriger zu lesen waren.
Ah, genau, er hat
es zusammengefasst, wenn du so möchtest. Also, genau. Der hat im Prinzip diese ganzen geilen Ideen, die es gab, zusammengefasst und in eine wirklich sehr leichte Dramaturgie gepresst. Und dem Ganzen einfach einen neuen Anstrich verpasst.
So,
damit. Irgendwo da war ich stehen geblieben.
Ja. Ja.
Der, also, es ist ja auch teilweise super auffällig. Mittelerde, Midgard.
Ja, genau.
Ja. Ja. Und man findet auch ganz viele so Kleinigkeiten. Also der Ring zum Beispiel als symbolisches Objekt, über das wir auch noch ausführlich sprechen werden, findest du auch in vielen nordischen, germanischen Sagen wieder. Der Ring der Nibelungen zum Beispiel. Ja. Oder Odin hatte auch den Ring Draupnir, mit dem er so Tischlein deck dich mäßig Essen herbeizaubern konnte und.
Symbolisch ja. die Schlange, die verführt.
Genau.
Ich glaube ja, der Ring war die alles lebengebende Kuh Autumbler.
Autumbler.
Wie ist sie nochmal?
Autumbler. Ja. Gut, Freunde, damit wir jetzt so richtig ins Thema uns reinsetzen können, habe ich eine kurze Zusammenfassung der Filme vorbereitet. Wirklich nur ganz kurz, so kurz es geht.
Also ganz kurz, Fred, sprechen wir dann als erstes über die Filme?
Genau, also wir machen den Fokus wirklich jetzt erstmal auf die Filme und wühlen uns dann so ein bisschen durch das Worldbuilding durch. Und es wird jetzt zuerst lyrisch. Wir zünden ein paar elbische Kerzen an und Marco wird uns jetzt tatsächlich ein kleines Gedicht vorlesen.
Es ist der Ringspruch, also das, was auch dem Ring erscheint, wenn er in normales Feuer gelegt wird. Das, was Gandalf auch zum ersten Mal liest, als er den Ring bei Frodo.
Oh, ist das wie der Brief der Korinther?
Richard, mach den epischen Moment nicht kaputt.
Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Oder im Original, one ring to rule them all, run one ring to find them, one ring to bring them all and in the darkness bind them. Oder in Quenya, Ajnas Durbatuluk, Ajnas Grimpatul, Ajnas Trakatuluk, Ak Bursum Ishi Grimpatul.
Oh. Quenya, das ist das Hochelbisch, ne?
Es ist einer der beiden verbreiteten Elbensprachen.
Ja.
Ich glaube sogar, dass das war nicht Quenya, das war die
Mordor.
Das war die schwarze Sprache aus Mordor.
Ja. Ja. Der Herr der Ringe Teil 1. Die Gefährten, meine Damen und Herren. Der Herr der Ringe beginnt.
Sekunde, ich würde das gerne jetzt betonen, was hier gerade passiert, weil Fred wird jetzt nicht aus seinem Kopf das Ganze vortragen, sondern vorlesen,
ja.
Weil wir uns darauf geeinigt haben, dass es keinen Sinn macht, wenn wir die Filme jetzt zusammenfassen, weil das wäre allein schon eine 2-Stunden-Folge.
Ja. Ja. Kurz und knapp, der Herr der Ringe beginnt mit den Vorbereitungen zu Bilbo Beutlins 111. Geburtstag. Dieser Tag soll zugleich sein Abschiedsfest in Beutels End sein, denn er möchte sich auf seinen alten Teil zurückziehen und in Ruhe seine Abenteuer niederschreiben. Sein Eigentum soll Frodo Beutlin, Bilbos Neffe und Adoptivsohn, behalten und verwalten. An eben diesem Abend trifft Gandalf, der mit Bilbo befreundete alte Zauberer, ein und gerät in einen heftigen Streit mit Bilbo, da dieser nicht bereit ist, den Ring abzugeben.
Darf ich kurz sagen, Gandalf hat... Darf ich nicht? Gut.
Darfst du nicht.
Okay.
Die bösen Kräfte. Ja genau, seinen Ring abzugeben, die bösen Kräfte. Aber merk dir, Richard, was du gerade sagen wolltest. Die bösen Kräfte des Rings haben inzwischen teilweise Besitz von ihm, also von Bilbo, ergriffen. Aber es ist noch nicht zu spät und Bilbo lässt sich in letzter Sekunde überreden, den Ring an Frodo weiterzureichen. So kommt es, dass Frodo Beutlin ebenso unverhofft wie unfreiwillig zum Helden des Herr der Ringe wird. 17 Jahre lang lebt Frodo friedlich und ahnungslos. Dann taucht plötzlich Gandalf, der Graue, wieder auf und weiht Frodo darin ein, dass sein Ring der eine Ring Saurons des dunklen Herrschers sei. Sauron fehlt nur noch dieser Ring, um seine dunkle Macht ins Unermessliche zu steigern und er weiß inzwischen auch, wo er nach diesem Ring zu suchen hat. Nun ist es an Frodo, den Ring an den einzigen Ort Mittelerdes zu bringen, an dem er vernichtet werden kann, dem Ort seiner Herstellung, dem Orodruin, dem Schicksalsberg. Dieser Ort befindet sich ausgerechnet in Mordor, dem Land des Feindes, desjenigen also, der den Ring um jeden Preis erlangen und zur Unterwerfung Mittelerdes missbrauchen möchte. Nachdem Frodo in das Geheimnis des Rings eingeweiht wurde, vergeht einige Zeit. Schließlich macht er sich aber zusammen mit den Hobbits Sam, Pippin und Merry auf zu einer wahrlich tollkühnen Reise. Um Frodo bei diesem gefahrvollen Unternehmen zu unterstützen, schließen sich ihm 8 Gefährten an, Sam, Pippin und Merry für die Hobbits, Gimli als Stellvertreter für die Zwerge, Legolas für die Elben, Gandalf für die Zauberer und Boromir und Aragorn stehen stellvertretend für die Menschen. 9 Gefährten sollen den 9 schwarzen Reitern, den obersten Dienern Saurons, entgegentreten. Nach einer Reise voller Gefahren durchqueren sie Moria, die uralte und verlassene Zwergenstadt, und alle müssen hilflos dabei zusehen, wie Gandalf mit einem schrecklichen Dämon der Unterwelt, einem Balrog, kämpft. Als dieser Gandalf in einen flammenden Abgrund reist, denken alle, der Zauberer sei tot. Später wird Boromir von Orks getötet. Als Folge dieser Kämpfe zerfällt die Gefolgschaft in mehrere Gruppen. Das ist ganz grob zusammengefasst die Handlung des ersten Teils Herr der Ringe, die Gefährten.
Das ist eigentlich sogar schon ziemlich detailliert zusammengefasst. Ich kann sagen, also viel mehr passiert in dem Film ja auch eigentlich nicht.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das wirklich so gut machst.
Ja.
Ja.
Richard, du wolltest irgendwas sagen gerade?
Nee, ich wollte nur anbringen, dass das für Menschen, die generell auch immer mal so ein bisschen Zeitproblem haben und zu spät kommen, Gandalf die perfekte Ausrede erfunden hat. Dafür, ein Zauberer kommt niemals zu spät oder zu früh, er kommt genau dann an, wenn er es beabsichtigt.
Oh ja. Leute, jetzt hat mir Markus Freundin Sina gerade den Ring gebracht.
Zieh ihn nicht auf. Er wird dich korrumpieren.
Der eine Ring.
Oh, ich finde ihn so geil.
Finger weg!
Du wirst der 10. Nazgul.
Marco, hast du irgendwelche Ergänzungen noch? War alles richtig, oder?
War alles richtig, alles super.
Also das war jetzt die Zusammenfassung der Handlung im Buch. Im Film vergeht nicht so viel Zeit, diese 17 Jahre, in der Frodo den Ring hat. Da ist es gestrafft, ne?
Ja.
Ja.
Also beziehungsweise gestrafft gezeigt. Wir wissen nicht, ob da nicht auch 17 Jahre zwischenliegen.
Stimmt.
Weil das Ding ist, das wird jetzt im Film zwar nicht gesagt, das wissen wir aus dem Buch nur, dass Hobbits halt einen sehr deutlich langsameren Altersprozess haben als Menschen. Frodo ist zum Beispiel auch zu Beginn der Handlung, ist der 33, wenn ich mich recht entsinne. Also ist auf jeden Fall schon über 30, sieht aber aus wie 16. Mhm. Also Hobbits werden deutlich älter und altern vor allem deutlich langsamer. Also mit 111 Jahren ist Bilbo schon sehr alt, aber sie altern halt eben nicht so krass.
Aber noch nicht so alt, dass er jeden Moment umfällt.
Genau, dementsprechend in diesen 17 Jahren altert Frodo in der Handlung praktisch gar nicht. Und im Film wird das halt sehr schnell erzählt. Man sieht nur so ein kurzes Zwischenspiel mit Gandalf, wie er da unterwegs und wieder zurückkommt. Es ist durchaus möglich, dass in der Zeit halt 17 Jahre passiert sind, spielt für den Film im Prinzip aber keine Rolle.
Genau.
Ja. Ich wollte gerade sagen, weil das, was ja erzählt wird, ist ja dann eher wichtiger, ob das jetzt nur.
Eben, ob es jetzt eine Woche war oder 17 Jahre, spielt tatsächlich keine Rolle.
Aber der erste Film sieht halt wirklich so aus, als würde das Ganze eigentlich irgendwie in einem Zeitraum von irgendwie 6 Monaten passieren oder sowas.
In der Extended Version sagen die aber auch 13 Monate.
Ne? Ja, genau. 13 Monate dauert das gesamte Abenteuer, bis er am Ende dann wieder ins Auenland kommt.
Habt ihr den Film alle damals im Kino gesehen, als er neu rauskam?
Ja.
Ja.
Ja. Alle 3, ja.
Da musste man damals schon reingehen.
Das war Pflichtprogramm.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte zu einem Zeitpunkt, weil wann kam der erste Film raus? 2002 oder
2001,
so? Ne? 2001.
Und 2002, 2003.
2001. Ich kannte original keinen einzigen Schauspieler, der da mitgespielt hat. Zu dem Zeitpunkt, obwohl der wirklich ja namhafte Leute hat, wie ja Ian McKellen oder halt auch zum Beispiel hier.
Doch, Christopher Lee kannte ich.
Christopher Lee war auch der Einzige, den ich kannte, aber Viggo Mortensen damals mir überhaupt kein Wortlaut
der
gewesen.
Ist
oder
ja
halt
auch vor allem zweite Aragorn Wahl, war er, ne?
Oder wie halt hier zum Beispiel auch.
Viggo Mortensen hier hat Aragorn gespielt, ne?
Elijah Wood, genau. Der Frodo gespielt hat.
War ja ich im Prinzip auch keiner zu dem. Also der hatte
eine mega erfolgreiche Kinderserie vorher und auch mehrere super gute Filme, die ich sogar bei mir auch als VHS zu Hause hatte. Ich habe keinen Plan gehabt,
Die kriegst du ja, also ich habe im Nachhinein viele Filme gesehen nach Herr der Ringe, wo ich festgestellt habe, ach stimmt, scheiße, der war das.
Das ist halt einer der Filme, wo dir auffällt, ach Moment mal, den kennst du doch aus dem Herr der Ringe.
Ne? Ja, genau.
Immer wieder.
Und du, das ist auch das Geil, dass Peter Jackson halt auch wirklich gesagt hat, er möchte unbekannte Schauspieler dafür haben.
Ja, das war im Prinzip das, was ja auch George Lucas da bei Star Wars gemacht hat.
Ja. Vor allen Dingen braucht er auch Schauspieler, die mal eben so anderthalb Jahre entbehrlich waren. Ne?
Ja. Mehr sogar. Ne?
Mit was für einem Gefühl seid ihr damals aus dem Kino gekommen? Also ich behaupte ganz dreist, Herr der Ringe 1 im Kino ist so ein bisschen wie 9/11. Jeder weiß noch genau, wo,
ja,
wo er den Film das erste Mal gesehen hat und was er darüber gedacht und was er gefühlt hat. Behaupte ich jetzt mal. Ja.
Wie versalzen sein Popcorn war.
Tobi, kannst du dich noch dran erinnern?
Also ich weiß nicht, ich kannte Herr der Ringe damals durch die Bücher. Ich hatte sie zu dem Zeitpunkt nicht gelesen. Ich habe erst den ersten Teil gesehen, wurde aber immer von einem Kumpel penetriert. Alter, jetzt lies das doch mal. Und ich hatte keine Lust, weil ich immer irgendwas anderes zu lesen hatte. Und habe dann auf Drängen von ihm, mit ihm den Film auch im Kino gesehen und meinen Eltern. Und ich war völlig baff. Ich war im Herzog-Theater in Geldern und ich war wirklich völlig, völlig geflasht. Also ich konnte während des Films kann ich mich jetzt an relativ wenig, ich sag mal, außer filmische Emotionen erinnern, außer die der Film halt eben auch in mir auslösen wollte. Ich weiß aber noch, als der Film dann aus war, ich war völlig fertig mit den Nerven, weil sowas hatte ich noch nie gesehen, habe ich es seitdem auch nicht mehr gesehen, außer vielleicht Game of Thrones. Aber sonst, das war halt echt ein Ding. So, ja. Das hat mich echt von den Socken gehauen. Ich hatte halt logischerweise vorher Harry Potter und so gesehen. Das war ja schon eine Nummer. Da kannte ich allerdings auch schon das Buch, aber ist ja egal. So, das war schon echt Kino. Aber Herr der Ringe 1 war für mich so, alles klar, dafür war Kino ursprünglich also mal gedacht. Ja. Also die Leute wirklich von den Socken zu hauen. Und das war für mich in meiner Biografie Herr der Ringe das erste und bis witzigerweise The Greatest Showman das einzige Mal, dass das wirklich so stattgefunden hat, dass mich ein Kinofilm aufgrund des im Kino Laufens von den Socken gehauen hat. Nicht, dass Greatest Showman so gut war wie Herr der Ringe.
Hättest du gerade Greatest Showman in Herr der Ringe gleich?
Nein, nur mit dem Effekt. Also dieser, das muss man, also muss man im Kino gesehen haben. Nicht sollte man, sondern muss.
Ja. Also nicht nur den Film muss man gesehen haben, sondern einfach nur den musst du im Kino gesehen haben.
Der läuft coolerweise auch immer mal wieder in irgendwelchen Kinos. Also das heißt ja nicht so, fuck, ich war 2001 zu jung. Das ist keine Ausrede. Der läuft ständig noch in irgendwelchen Kinos.
Ja.
Also wenn man Herr der Ringe im Kino sehen will, kann man das.
Vor allen Dingen hat das ja eine Vorgeschichte. Der Herr der Ringe galt ja als jahrzehntelang als unverfilmbar.
Genau, ja.
Und man hat das Projekt erst versucht anzugehen, als die Computertechnik weit genug war, das irgendwie vernünftig darstellen zu können.
Da hat sich Stanley Kubrick hat sich ganz krass auch daran die Zähne ausgebissen, weil der vorher schon, vor Äonenjahren in den 70ern oder so, hat der schon Drehbücher fertig gehabt.
Vor Äonenjahren in den 70ern?
Ja, das ist so mittlerweile. Das ist mittlerweile fast 50 Jahre.
Film, die Eltern unter uns können sich erinnern.
Jedenfalls vor vielen, vielen Monden, als die Welt noch trauriger und schöner war, zugleich.
Als alle sich noch in 16 Frames bewegt haben.
Ja. Als alle noch in Schwarz-Weiß rumgelaufen sind. Naja.
Nee, das Internet noch aus Holz war.
In der Idee eines, in dem Kopf eines jungen, pubertierenden Bill Gates, der masturbierend in seinem Zimmer saß. Egal. Jedenfalls. Und sich geärgert hat, dass seine Wix-Vorlage
schon jetzt kommt, du verdammtes Stück Hobbit-Scheiße.
Ich warne dich, wenn die so große Haufen machen, wie sie selber sind, dann ist das ziemlich imposant.
Die machen
so große Haufen.
Hast du mal gesehen, wie viel die essen?
Ja, Mann. Die sind sowieso, das sind die schwulen AfD-Wähler im Auenland. Egal, was? Jedenfalls. Komm ich gleich zu.
Richard,
komm ich gleich zu. Pass auf.
Was?
Jedenfalls.
Alter, ich hasse dich so sehr. Oh, scheiße.
Wie kann man in so wenig Zeit so viel Stuss reden?
Ja, ich hatte die Hobbits als Thema. Das kann ich. Pass auf, nachher wirst du es rausfinden.
Okay, das will ich nachher noch erklären.
Doch, stimmt, du hast recht.
Ja, pass auf.
Scheiße, du hast echt recht.
Erzähl ich dir nachher auf jeden Fall. Worauf wollte ich gerade hinaus? Worum ging's?
Ich hasse dich, Alter.
Weiß ich nicht mehr.
Schwul und AfD.
Nee, schwul? Davor.
Ach so, wie du Herr der Ringe, nicht wie du Herr der Ringe erlebt hast, sondern warum man Herr der Ringe im Kino gesehen haben muss, das war das Thema. Und dann hast du mit AfD-Wählern angefangen.
Ja, keine Ahnung. So mal wieder Kopfdiarrhoe von Richard.
Ja, also wie... Scheiße, nee, ich weiß das jetzt wirklich nicht mehr, wo wir
waren. Ja, dann erzähl doch vielleicht kurz und knapp, wie war denn so dein erster Kinobesuch?
Ach so,
also von Herr der Ringe.
Ich weiß noch, mein Vater betreibt ja ein Kino und als ich gesehen habe damals so die ganzen Plakate, die für Herr der Ringe halt aufgehangen wurden, weil das erste Plakat, was es ja gab, war ja nicht irgendwie nur eine Abbildung des Ringes, das war ja Elijah Wood oder wie meine Schwester ihn gerne immer nannte, Schlibberface, weil der halt so riesengroße Augen hat und immer so aussieht, als würde er eigentlich gleich losheulen.
Ja, was er in Herr der Ringe aber auch tut, muss man ihm lassen,
Zeit. Da noch das erste Poster, diese so Schlibberface, wie er halt da sitzt mit der Hand, mit diesen riesengroßen Froschaugen und einfach dieser Ring in der Mitte ist und irgendwo steht oben Soon und dann unten so der Herr der Ringe. Und ich dachte, Herr der Ringe, was ist das denn? Was kenne ich jetzt gar nicht, ne? Und meine Schwester kannte halt die Bücher und hat mir ein bisschen von der Geschichte erzählt. Dachte, wow, schön, dass sie jetzt mal einen Film draus machen. So. Ich war vorher bei Stanley Kubrick, ganz genau. Geil, dass sie einen Film halt draus machen. Und ich habe mir den dann natürlich halt auch angesehen. Und ich weiß noch, anfangs fand ich ihn langweilig. Und ich dachte so, ist das? Weil ich dachte, es wäre eine. Ich dachte anfangs, es wäre eine Kindergeschichte, ja. so ein bisschen. Ich fand die. Also vom Anfang war ich tierisch geflasht. Bis sie dann bei den Hobbits waren.
Ich wollte gerade sagen, wo, was ist denn das? Eine Kindergeschichte?
Pass auf.
Fette Schlacht.
Jetzt halt aus Maul.
Ich hasse dich gerade.
Dann so waren sie im Auenland, dann fand ich es ein bisschen langweilig, aber dann war es irgendwie, sobald die Gemeinschaft des Ringes dann geformt war, war halt wirklich so. Bis zum Ende wirklich, Richard saß auf seinem Platz und hat sich fast eingeschissen vor Spannung, weil ich das so krass und geil einfach nur fand, dieser Kampf mit dem Balrog und diesem ganzen Shit. Und ich weiß noch, ich habe echt im Kino gesessen, als sich da noch Gandalf runterfallen lässt, sie mit flieht, ihr Narren, und dann sich fallen lässt, so, nein, nein. So, mach den zweiten Teil davon, ja, es gibt ein zweites Buch, ich weiß aber nicht, ob ein zweiter Teil kommt, verdammt. Das war geil einfach nur, ey. Ja.
Ich war 16, als der Film ins Kino kam, und zu der Zeit wirklich hochgradig Ultima Online süchtig. Ich weiß nicht, ob es gibt bestimmt. Marco, mach Daumen hoch, hast du auch gespielt?
Ja.
Alter Falter. Das ist so eine der Mütter oder vielleicht die Mutter der MMOs.
Sollen wir kurz rausgehen und euch unterhalten lassen?
Das gibt, Herr der Ringe der MMOs.
Das gibt minus 10 Punkte in der Coolness.
Also passt mal auf, ich habe wirklich noch an demselben Abend, kurz bevor ich mit meinen Kumpels Fabio und Co., die ganzen Pforzheimer Asozialen, als wir ins Kino gegangen sind, kurz vorher habe ich in Ultima Online noch gegen einen Balrog gekämpft. Und ich hatte keine Ahnung, was Herr der Ringe ist. Ich habe ohne Scheiß kein Vorwissen gehabt, bis zu dem, ein paar Kumpels haben gesagt, lass uns reingehen, okay, keine Ahnung, was es ist. Perfekt. Und dann saß ich im Kino, der Film hat mich natürlich auch weggeblasen, die Musik, die Effekte, die Figuren, und dann kommt dieser Balrog. Und ich hatte halt keine, weil ich halt das nicht kannte, dachte ich tatsächlich, dass Herr der Ringe die Idee des Balrogs von Ultima Online hat. Und saß halt da im Kino und dachte, was für ein Zufall, das ist Schicksal, dass ich hier meinem Erzfeind jetzt im Kino begegne. Und das hat mich weggeblasen, Alter.
Wie infantil warst du mit, was warst du, 15, 16?
Nein, ich konnte es nicht besser wissen, weil ich habe vorher keinerlei Berührung gehabt mit Herr der Ringe. Später bin ich dann schon auf den Trichter gekommen, dass vielleicht Ultima Online den Balrog
Aber Fred, das unterliegt derselben Logik wie, du heißt auch Fred, du hast den Namen von mir geklaut. Dabei redest du mit einem 40-Jährigen oder so.
Richard, ich konnte es nicht anders wissen, wie gesagt.
Ja. Klar, woher willst du wissen? Es hätte sein können, dass ein neuer Stoff ist, der eine Figur nach einem Panzer benannt hat, zufällig auch die Figur in dem Spiel nach benannt ist.
Marco, danke für die Erklärung, ich wollte nur Fred foppen.
Sehr gerne.
Marco, du hast die Bücher da schon gelesen gehabt, ne? Als die Filme kamen.
Ja, ein paar Jahre vorher habe ich die Bücher gelesen. Ich war mit Mitte 20 ungefähr in Bochum im UCI in dem Film. Und er hat mich total von Socken gehauen. Von der ersten Sekunde an. Wenn du weißt, dass das Projekt kommt, und es wurde ja medial vorher entsprechend groß aufbereitet, dann erwartest du ja was. Also ich bin mit einer richtigen harten Erwartungshaltung reingegangen, ähnlich wie das bei den Star Wars Filmen war, die zur selben Zeit rauskommen. Und anders als bei Star Wars wurde ich nicht enttäuscht. Weder Anfang der 2000er noch in den letzten 2-3 Jahren. Und ich bin total geflasht wieder rausgekommen. Das Allerschlimmste war allerdings, rauszugehen mit den Leuten, die sich gefragt haben, was los? Die Geschichte ist gar nicht am zu Ende erzählt sein gewesen. Wieso hören die auf? Mittendrin.
Ich wollte gerade sagen, weil der Film dann auch so episch war, ärgert man sich so ein bisschen, dass man nicht im Anzug, sondern nur in der Jogginghosen, Schlabberhose dann im Film gegangen ist, ne, weil man keine Erwartungen mehr hatte aufgrund von Star Wars 1.
Du hast dann halt einen Hass auf diejenigen, die nicht Nerd genug sind, zu wissen, worum es eigentlich geht. Aber gut, das ist halt so. Wenn du mit irgendwas so krass verwachsen bist und irgendetwas so sehr liebst, dann...
Ja gut, aber guck mal, wir haben auch kein Vorwissen gehabt damals und haben ihn trotzdem gefeiert. Man muss sich halt drauf einlassen.
Ja, das ist ein geiler Film. Und ich meine, die drei Filme insgesamt haben zu Recht die Menge an Oscars gewonnen. Und die sind trotz...
17 Oscars insgesamt.
Trotz der Jahre, die sie auf dem Buckel haben, verdammt gut gealtert.
Ja, auch
geil. Auch mit der Technik, die eingesetzt wurde.
Ich finde persönlich, die sind kein Stück gealtert. Ich hab mir gestern nochmal die Gefährten angeguckt und saß halt wirklich da und dachte mir so, ey, auch so mit den ganzen Nahaufnahmen, weil Herr der Ringe war ja einer der ersten Filme, die digital gedreht wurden. Mhm. Und was Peter Jackson auch mit diesem Forced Stop-Motion, was sie da, diese ganzen Kameratricks und alles, was sie gemacht haben, das es ist gibt, wirklich ja, fucking Vorreiter. Die sind super, die sind nach wie vor, finde ich, nicht gealtert.
Es gibt Punkte, die wirklich gealtert sind. Also,
ich hab
der ist sehr, sehr gut gealtert, gar keine Frage. Der ist wirklich sehr gut gealtert, aber er ist gealtert.
Das Gollum-CGI also hier und da manchmal.
Gollum-CGI, was damals ja das absolute Nonplusultra war und auch völlig zu Recht, weil es sieht heute immer noch gut aus, ist überholt.
Ja.
Gar keine Frage. Also, das ist nicht zu vergleichen mit zum Beispiel Jurassic Park, wo man echt immer noch da sitzt und denkt, das ist fantastisch gemacht. Fantastisch würde ich an der Stelle jetzt streichen, das ist nur fantastisch für die Zeit gemacht. Legolas, der den Olifanten hochklettert, sieht scheiße aus. Das kann man nicht anders sagen.
Aber es sah besser aus als alles andere, was zu der Zeit rausgekommen ist, und zwar um Längen.
Ja. Aber es ist mir damals schon, als das passiert ist, sauer aufgestoßen. Ich habe das verstanden, weil es ein cooler Move sein sollte. Es hat leider einfach nicht geklappt. Da haben sie... Ich weiß nicht, ob sie es nicht besser hingekriegt haben, weil die haben ähnliche Dinge cooler aussehen lassen. Ja. Irgendwie an der Stelle waren sie ein bisschen schlampig. Das sieht einfach blöd aus.
Ganz, ganz oft, wenn du Zwerge oder auch Hobbits im gleichen Bild mit Menschen oder Elben siehst, weil die sind ja sehr viel kleiner.
Du siehst ganz
oft, dass da digital was gemacht wurde. Ich habe auch ein konkretes Beispiel. Da muss ich jetzt kurz springen zum dritten Film, Rückkehr des Königs oder Wiederkehr des Königs.
Rückkehr.
Je nachdem, welche Übersetzung.
Die allererste Übersetzung.
Kommt später dazu.
Ja, ja.
Ach, Mann, sind wir hier unterwegs. Hey. das ist wieder ein Niveau hier. Da gibt es die Szene, wo sie Bilbo verabschieden, weil er mit den Elben sich jetzt aus Mittelerde verpisst.
Ja.
Und da siehst du halt mega krass, dass es ein Stunt-Double war, dem einfach nur eine weiße Perücke angezogen wurde und der digital kleiner gemacht wurde. Oder habt ihr das so ungefähr im Auge?
Ich weiß genau, was du meinst.
Das sieht schon cheesy aus.
Das ist allerdings auch, ich glaube, diese Einstellung, wenn ich das richtig habe, weil die in der Extended-Version ist die Szene ein bisschen länger gezogen. Und in den Extended-Versionen sind die Tricks tatsächlich größtenteils schlechter als in der Kinofassung. Da gibt es mehrere Sachen, wo das auffällt. Aber was du jetzt zum Beispiel mit dem Kleiner, also dieser ganze Tricknummer, die haben ja Kids benutzt, um die Hobbits und
Kleinwüchsige
und Kinder. Ja, sowohl als auch. Also Gimli wurde zum Beispiel größtenteils von einem Kind gespielt. Ich habe mal so ein Interview mit dem Kleinen gesehen, war ich ganz niedlich. Das siehst du leider sehr, sehr oft. Das konnte man damals auch schon sehen. Das haben die nicht so geil gemacht, weil das Problem war, gerade bei Gimli fällt das halt auf, weil Gimli in seinen Naheinstellungen und Single-Einstellungen, wo es keine Vergleiche gibt, also sprich, wo der Schauspieler selbst Gimli gespielt hat, eine ganz andere Körpersprache hat als seine Double.
Genau.
Das schlimmste Bild ist, wo er in Moria in diesen Thronsaal, in diesen Grabraum rennt und sieht, dass sein Vetter tot ist. Da rennt er so ganz merkwürdig und du siehst, dass die Ausrüstung für das Kind viel zu schwer ist.
Mhm.
Und das Kind einfach eine ganz andere Körpersprache hat als der Schauspieler.
Aber Moment, wir reden von den Dubeln. Die Double wurden von Kindern und Kleinwüchsigen gespielt.
Genau,
also immer, wenn du die von hinten siehst. Weil Sina hat mir vorhin in ihrem Grusel Herr der Ringe-Ordner so eine Seite gezeigt, wo sie handschriftlich Trivia eingetragen hat. Also das hat sie jetzt für uns gemacht. Und
zwar sehr schön gemacht.
Ja, wirklich schön
gemacht. Ich finde es gemein, dass du die ganze Zeit gruselig
so typisch, so typisch Frau, so ein bisschen in verschiedenen Farben und andere Stifte verwendet und so.
Ja, sie hat sich echt nicht
gegeben. Allerdings.
Als würdest du in der Schule früher abgucken.
Und ich werde auch gleich nochmal reingucken, sobald ich nämlich anfange, meinen Faden zu verlieren.
Und da hatte sie den Trivia-Fact, dass Gimli, der Schauspieler von Gimli, eigentlich ein recht großer Herr war.
Mhm. Ja.
Da gibt es eine schöne Anekdote vom Filmset, weil die haben auch immer so, weil zum Beispiel Frodo und, also Orlando Bloom und
Elijah Wood
haben sich ja im Flug nach Neuseeland das erste Mal getroffen. Und das Geile war, die saßen im Flieger und Elijah Wood und Orlando Bloom haben sich beide so auf ihren Sitzplätzen gesehen und Orlando Bloom guckte ihn wohl an und meinte, du bist ein Hobbit, oder? Ja, warum? Weil ich den Elben spiele. Komm wieder. Und da haben sie sich irgendwie zusammengesetzt und haben sie die ganze Zeit unterhalten, weil er halt auch gleich irgendwie so meinte, so man konnte schon am Casting erkennen, wer sein soll.
Ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen, stimmt. Aber stimmt, diese klassischen Briten, die sie da gecastet haben, unterscheiden sich halt von der Optik. Dieses klassische, wie sagt man so, also schon klischeehafte Denken, wie ihren / Briten oder Waliser auszusehen haben. So dieses lockige Haar, das kindliche Gesicht und so diese fröhliche Mentalität, sehr bierdurstigen Blick und so, das haben die halt sehr, sehr schön in die Hobbits halt auch eingebaut. Die Hobbits sind halt echt Iren.
Aber um auf
ohne auf, den Streitfaktor.
Auf die Anekdote nochmal kurz zu kommen, der Schauspieler von Gimli, alle anderen Crewmitglieder haben auch gesagt, so wie Gimli ist, wie man sich den vorstellt, so einen saufenden pöbelnden Zwerg halt irgendwie. Das ohne das Pöbeln tatsächlich, so war der Schauspieler selber auch. Okay. Die waren mal irgendwie in Crew zusammen, die waren alle zusammen essen und der Darsteller von Gimli soll wohl wirklich da gesessen haben, soll die Kellnerin und alles auch immer rangewunken haben mit hier, jetzt noch eine Runde Bier für die gesamte Knappschaft und jetzt noch die Schweinerippchen. Da haben wir gesagt, mit dem essen zu gehen soll ein echtes Event gewesen sein, weil die meinten so, der ist wirklich wie an so einer großen Tafel. Er bestellt immer nach und nach, bis alle irgendwann besoffen und vollgefressen sind und dann bestellt er immer noch weiter.
Dazu muss ich aber eins sagen, vielleicht war der außerhalb von Neuseeland der Dreharbeiten gar nicht so krass drauf. Mhm. Aber wie lange haben die Dreharbeiten gedauert insgesamt?
Ich glaube 3 Jahre.
Also wenn du
mit
also
reiner Dreh? 3 Jahre, allerdings dann ja. nicht mit ja. jeder Figur, ungefähr 2 Jahre, ja, glaube so ich, die Hauptdreharbeiten und plus Nachdreh ist ein paar Monate ja. später.
Und wenn es und nur
insgesamt
paar,
10 Jahre das volle Programm.
Und wenn es nur ein paar Wochen sind, wenn du so einen Film drehst, wenn du so intensiv an den Rollen arbeitest und am Filmset immer wieder dann diese Figur spielst, da färbt ein Stück dieser Figur auf dich ab.
Ja. Nicht nur auf den Schauspieler, das geht wirklich aufs ganze Team. Also der Duktus eines Filmes geht ja. auf das ganze Team über, früher oder später. Ja. Das klingt total esoterisch, macht aber auch Sinn. Also wenn man jetzt 2 Wochen an der Schule gearbeitet hat, als Lehrer aus Hilfe, dann redest du auch zu Hause wie ein Lehrer.
Das ist auch das Erfolgsrezept dieser Filme. Dadurch, dass die halt am Stück alle 3 Filme gedreht haben, das merkst du auch. Weil vom 1. bis zum letzten Film, klar, alle sagen dann meistens, was ich so gehört habe, dass der 3. Film der schlechteste ist oder der schwächste. Mhm. Muss aber sagen, das sind so kleine ich hab's oft gehört. Ne?
Nein, weil du
aber nicht ganz unrecht hast. Aber das sind so kleine Nuancen halt einfach nur, weil ich find's so geil, halt wirklich zu sagen, wir drehen halt nicht die 3 Filme im irgendwie 2-, 3-, 4-, 5 Jahresrhythmus, sondern wir drehen das alles in einem Stück durch, haben einen riesen, bombastisch riesengroßen Film und machen da einfach die 3 Teile dann halt draus. Und das merkst du halt vor allen Dingen auch, weil es immer geiler wird.
Vor allen Dingen wusstest du ja noch nicht, ob der 1. Teil erfolgreich wird. Ne? Ja. Ob das funktioniert mit der Nachbearbeitung, mit der Technik.
Peter Jackson hat jetzt nicht gerade die beste
Reputation.
Das war
ein mega Risiko, das überhaupt
so zu machen. Peter Jackson war echt so ein Typ, dass es ein Wunder ist, dass der diese Zusage gekriegt hat.
Der Regisseur?
Also, Wunder stimmt nicht, er hat ja extrem für gekämpft. Also das ist ein erarbeitetes Recht, dass er diesen Film hatte drehen dürfen. Hatte aber nicht die Reputation dafür. Peter Jackson ist eigentlich, ich glaube, das kann man so sagen, der Erfinder des Splatter-Horrorfilms.
Ja.
Wenn ich mich sogar irre, hat er wirklich den 1. Splatter-Horrorfilm gedreht, also Bad Taste damals, oder zumindest den 1. bekannten. Und hatte dementsprechend, der hatte praktisch keine Berührungspunkte in seiner Reputation mit dem Thema Fantasy und erst recht nicht mit Setarbeiten oder mit Dreharbeiten in dieser unfassbaren Größe.
Ja.
Also das ist ja bis heute einer der krassesten Produktionen, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Aber er hatte riesengroße Eier.
Er hatte wirklich Eier, ja, wirklich. Ja.
Und ich finde, du merkst, das wurde jetzt mal, ihr habt mal wieder leider so einen super krassen, epischen Fact so ein bisschen in Nebensätzen verschachtelt, aber dafür bin ich ja auch da, das hervorzuheben.
Oh,
ihr Dach lassen. Nein, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben diese 3 unfassbar heftigen, wahnsinnig teuren Filme an einem Stück gedreht. Ja. Also die haben im Prinzip einen großen 9-stündigen Film oder noch länger, wenn man die Extended Versions sich anguckt, Film am Stück gedreht und den dann hinterher fürs Kino in 3 Teile geschnitten.
Ja.
Und das sieht man, finde ich, weil die wirken echt wie aus einem Guss, die Filme.
Ja, das ist natürlich super geil.
Natürlich gibt's hier und da Details und der eine sagt, ich fand den 1. am besten, der andere sagt, ich fand den letzten am besten blank.
Das sind ja auch Handlungsunterschiede.
Ich glaube, die meisten sagen, sie fanden den 1. besser, weil der einfach einen so geflasht hat, weil der so neu war.
Okay. Sie mochte den 2.
Mein Lieblingsteil sind auch die 2 Türme.
Ja,
meine
auch.
Sina zeigt auch 3 an.
2 und 3 sind deine Lieblinge.
Ja. Marco?
Ich habe gar keinen Lieblingsfilm. Ich finde die Geschichte an sich in ihrer Komplettheit einfach.
Okay, sagen wir jetzt mal, du wärst gefesselt und geknebelt und jemand hält eine Waffe an den Kopf deines Kindes. Welcher ist dein bester?
Geile Schlampen, Arschgefickt.
Von Herr der Ringe, oder?
Ach so, sag das mal dazu. Dann der 3., weil ich...
Wo wurden geile Schlampen, Arschgefickt in Herr der Ringe? Irgendwo in Hobbingen?
Sekunde, ich muss mal kurz...
Hast du den Director's Cut nicht gesehen?
War das nicht irgendwo in Gondor? Oder?
Also diese Arwen...
Dann tatsächlich der 3., weil das wissen Sina und ich, weil wir den im Dezember nochmal geguckt haben, weil ich jedes Mal am Ende einfach Pisse in den Augen habe.
I. Mm.
wenn der Satz fällt, ihr verbeugt euch vor niemandem.
Boah, ja, ja.
Alter Schwede, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich das sage.
Ja.
Und weil das die Geschichte einfach abschließt.
Ja, wer hat das nochmal gesagt?
Das ist der dritte.
Aragorn.
Aragorn.
Vier, die vier Hobbits standen bei der Krönung von Aragorn. Ist halt so, alle sind da. Und die verneigen sich halt vor Aragorn, weil er gerade gekrönt wurde und er sagt dann, ihr verbeugt euch vor niemandem, verbeugt sich vor denen. Und ganz Gondor geht halt auf die Knie vor diesen vier kleinen Scheißern.
Vor den vier Hobbits.
Hammer, ja, Hammer.
Ja. Gänsehautmoment ohne Ende.
Was ich auch so eine Szene war, wo ich immer ein bisschen Pipi in die Augen kriege, weil die aber auch so niedlich ist. Das klingt jetzt sehr unmännlich, dass ich das sage, aber ich gebe das offen zu. Mhm. Die Hochzeit von Sam und seinem Mädel, die ist so süß, die beiden. Die sind so perfekt zueinander gecastet. Das ist so irre. Da gibt es so eine Einstellung, die sieht man zweimal, also die ist zweimal verschnitten, wie die beiden so nach dem Trauungszeremonie so Arm in Arm so vor dem Trauenden dann noch so stehen und so in die Menge schauen. Das ist so niedlich. Okay. Und da Sam mein absoluter Lieblingscharakter ist, weil er auch der einzig gute Charakter ist, wie in dem Film, außer vielleicht Aragorn, also so moralisch wirklich einwandfreie Charakter ist, außer Aragorn.
Das wird noch zu diskutieren sein.
Ich habe ihm das so gegönnt. Das ist so süß.
Ja,
das
vor allen Dingen sieht man im ersten Teil, wie sehr er in sie verliebt ist.
Ja, genau.
Wenn man es dann nochmal sieht. Ja. Im ersten Teil fällt es, wenn du es das erste Mal siehst, nicht auf, wenn du die Geschichte nicht kennst, aber im Rewatch siehst du es so.
Boah, das ist echt.
Aber das ist auch hier, da habe ich aber auch so einen Pipi-Heul-Moment. Und zwar im letzten Film, wenn die dann wirklich den Ring gerade zerstört haben, Mordor ist dem Erdboden gleichgemacht, der Schicksalsberg ist total in Schutt und Asche eigentlich gelegt und Sam und Frodo sitzen dort von Lava umgeben und haben eigentlich alle Hoffnung verloren, so im Sinne, okay, Aufgabe ist erledigt, wir verrecken jetzt hier.
Physikalischer Mumpitz
und er sich halt noch hinsetzt und halt einfach sagt, so ganz ehrlich, wenn ich eine geheiratet hätte, sie wäre es gewesen.
Ja, voller Heulen. Ja, genau.
Das hätte ich gemacht.
Okay, Leute, wir sind jetzt schon so ein bisschen gesprungen, das ist aber, lässt sich bei diesem Thema natürlich nicht vermeiden. Wie immer kommen wir zu Teil 2, der Herr der Ringe, die zwei Türme.
Ich war mit dem ersten noch nicht durch.
Nachdem, stimmt, ich auch, Moment.
Ja, wir sind doch überhaupt nicht durch mit dem ersten.
Ich habe nämlich nur eine Frage.
Wie traurig ist es, dass Sean Bean stirbt? In dem Film.
Leute, wir haben und wir können auch jetzt nicht den Anspruch haben, die jeden Film einzeln komplett durchzusprechen, weil wir sowieso immer wieder auf Sachen referenzieren werden.
Darf ich trotzdem sagen, was ich scheiße an Die Gefährten fand?
Ja.
Also wirklich richtig kacke, aber sowohl im Buch als auch im Film. Diese Nummer mit diesem Kraken, die ist dramaturgisch nicht notwendig genug, als dass sie so groß aufgebaut...
Bevor sie nach Moria in die Zwergenstadt reingehen.
Genau, also die dramaturgische Funktion dieser Figur ist ja eigentlich nur, dass sie in Moria reingezwungen werden und der Eingang zusammenbricht. Dafür wird sowohl im Buch als auch im Film dieses Viech viel zu groß aufgebauscht, finde ich. Das hat mich schon immer genervt. Das hat mich beim ersten Mal gucken schon genervt. Weil dieses Ding hat mich total aus der Handlung gerissen. Du bist in einer relativ... also in schon einer sehr verstrickten Fantasy-Welt, die aber einen nicht zu abgespaceden Anspruch hat. Also einen sehr, ich sag mal, sehr hochklassigen Anspruch hat. Und auf einmal taucht da so ein schlabbriges, wabbeliges Viech auf, das mit Tentakeln da die Leute angreift, das praktisch unverwundbar ist, die schlagen dem einen Tentakel ab und ein paar Pfeile, das interessiert das Viech gar nicht, und das zerstört dann diese Tür. Das hat mich total genervt, dass dieser einzige dramaturgische Wert des Türzerstörens so ein in diese Welt nicht reinpassendes, weil er an Star Wars erinnerndes Kackviech da auftaucht.
Also da finde ich die Szene eher unwichtiger, dass der brave Lutz halt weggeschickt wird von Sam.
Alter, das ist Lutz, Mann.
Nee, aber ich hatte gestern mich noch mit meiner Freundin Frieda genau über dieselbe Szene unterhalten und hat auch gesagt, so, wozu ist der Scheiß halt drin? Und sie, Herr der Ringe-Nerd, wie sie dann halt auch
ist, Lutz meinte jetzt so, oder den
das Krakenviech.
Das Krakenviech.
Und Herr der Ringe-Nerd, wie sie dann halt auch ist, meinte so, ey, erkennst du nicht, dass das zeigen soll, wie stark der Ring halt auch einen eigenen Willen hat? Ich so, wie, was meinst du? Naja, achte mal drauf. Das Krakenvieh geht nur auf Frodo und das zeigt, dass dieses Vieh, weil es irgendwie aus dem ersten Zeitalter halt auch irgendwie ist, voll auf diesen Ring abgeht und deswegen nur auf Frodo halt geht. Und das sollte das mit verdeutlichen. Das kommt nicht richtig bei raus, wenn du es nicht weißt, kommt es nicht richtig bei raus. Aber als ich es gestern nochmal gesehen habe, saß ich da so, krass, jetzt hat die Szene für mich einen ganz anderen Stellenwert.
Ja, aber das ändert nichts daran, dass dieses wabbelige Kackviech einfach überhaupt nicht, also finde ich, das ist auch im Buch so.
Also ich empfinde das nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also
mir ging das so, in die Ästhetik dieser Welt passte. Weil die Monster, die du dann aus dem ersten Zeitalter halt siehst, das sind ja super wenige. Also es sind eigentlich in den Filmen, glaube ich, nur der Balrog und die Ents, ne? Abgesehen jetzt von den Maia, wo wir später noch zukommen.
Die Ents sind nicht im ersten Film.
Im ersten Zeitalter.
Nee, also Monster aus. Du hast gerade gesagt, die Monster
aus dem ersten. Nein, in Herr der Ringe, in Gesamtherr der Ringe. Sieht man aus dem ersten Zeitalter, jetzt abgesehen von den Elben, Menschen und Maya und so weiter, an Monstern sieht man eigentlich, wenn ich mich nicht irre, nur die Ents, den Balrog und dieses Viech.
Die Adler auch, aber es sind keine Monster.
Ja, es ist ja so ein Volk halt auch, ne? Diese Adler. Das sieht man, stimmt. In den Filmen sieht man nicht, dass es ein richtiges Volk ist.
Mit
das ist aber ein Volk.
Monster-Interpretationssache. Du,
also ja, das stimmt, das stimmt. Die Orks könnte man theoretisch auch dazu rechnen.
Marco, wie fandest du denn die Szene?
Ich fand sie nicht so schlimm. Ich fand sie auch nicht fehlplatziert. Ich habe es mir halt so erklärt, dass dieses Krakenvieh den Eingang bewacht. Ne? Mhm. Und ja, wichtig ist, dass sie auf den Ringträger losgeht, weil er halt diesen Ring trägt.
Ja. Man könnte, weißt du, was man da rein interpretieren könnte? Jetzt dreh ich durch.
Jetzt kommt's. Also,
Vulva. Dass der nicht auf den Ringträger losgeht, um den Ringträger zu besiegen und den Ring an sich zu reißen, weil das so von dem so manipuliert wurde, sondern dass der Ring die Macht, also seine Macht auf dieses Viech dazu nutzt, sie in Moria hineinzuzwingen. Weil die größte Chance für Sauron, den Ring zu bekommen, war ja Moria. Deswegen hat Saruman ihn ja auch nach Moria gezwungen. Mhm. Also, dass der Ring das Vieh dazu gebracht hat, sie unwiderruflich nach Moria zu schicken. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja, dann, das Schicksal dann, erfüllt.
Also dann kann ich immer noch nicht erleben, dass das so ein glibbiges Kackviech ist.
Ja.
Aber
wie sind sie dann nochmal reingekommen in die Tür? Was war nochmal die Lösung des Rätsels?
Möllon.
Sprich Freund und tritt ein.
Ja. Da fand ich also, eher merkwürdiger, dass Gandalf nicht drauf gekommen
ist. Ja, ganz genau.
Danke. Aber es ist halt die primitive Antwort auf ein sehr primitives Rätsel. Deswegen vom primitiven
das
ist halt, Hobbit
das, so habe ich mir das auch immer erklärt. Das habe ich auch von vielen Freunden immer gehört. So von wegen, ey, da war doch bestimmt schon, der ist so ein weiser alter Zauberer, warum kennt er das nicht? Ne? Wo ich mir immer dachte, sie gehen mehr oder weniger fast durch den Hintereingang durch nach Moria. Es gibt bestimmt auch irgendwo, dass sie vorne, vielleicht ist er, weißt du, wenn eine Tür immer offen war, dann frage ich nicht, wie sie geöffnet wird.
Ja, aber du siehst ihn ja, wie er Dutzende Sprüche spricht.
Ja, gerade genau.
Im Buch ist es noch mehr ausgeführt.
Ja. Ich wollte gerade sagen,
alles probiert, um das Scheißding zu öffnen.
In dem Buch wird es auch so halt dargestellt. Ich meine, korrigiere mich so ein bisschen bisher, dass ich das gelesen habe. Aber das, also dieser Eingang von Moria, das ist kein geheimer Hintereingang. Das ist halt schon ein bekannter Eingang nach Moria.
Also ich habe, also das war eine der ersten Szenen, wo ich mich gefragt habe. Das können wir nicht jetzt beantworten, aber wir sammeln schon mal diese Sachen. Das war mein erster. Warum macht Gandalf nicht einen heftigen Spell-Moment?
Ja, darauf kommen wir nachher noch.
Er ist doch nicht auch Harry Potter, er kann nicht Bombarder machen und einfach die Hürde aufsprechen.
Also wir sammeln diese Momente jetzt im Laufe dieser und vielleicht auch der nächsten Folge schon mal so ein bisschen. Das war so einer der ersten Momente, wo ich dachte, ey Gandalf, du bist doch der Shit. Mach doch irgendwas und wenn es nur ein Schild ist, das euch vor dem Ding beschützt, ne?
Ja.
Ja. Ich habe eine Frage zu dem Film, die ich nie so hundertprozentig verstanden habe. Am Ende wird ja, wie schon in der Zusammenfassung gesagt, Boromir getötet.
Mhm.
Ned Stark wird von den Orks getötet. Und die Gefolgschaft des Ringes zerbricht dann. Also die teilen sich auf.
Ja.
Warum?
Warum
trennen die sich?
Also ganz warte mal, wer war das nochmal?
Aragorn.
Irgendwie? Nee, ich rede nicht von Aragorn.
Aragorn schickt Frodo
weg. Nein, Aragorn schickt Frodo nicht weg. Aragorn checkt, dass Frodo jetzt alleine weg will. Ich meine, das war... Galadriel war das doch. Galadriel war später.
Ursprünglich?
Nee, Galadriel war vorher. Galadriel ist es doch, die zu ihm sagt, dass du diese Bürde alleine tragen musst, bla bla bla. Und Frodo dann entschließt, das auch alleine durchziehen zu müssen. Und ich habe das immer so verstanden, dass er halt... Wobei ich sagen muss, dass ich nicht sagen kann, ob das so im Buch war oder ob ich das wirklich einfach nur im Kopf habe, weil ich mir selber ausgedacht habe, dass er den Einfluss des Rings, den er durch Boromir erkannt hat, entgehen möchte. Also, dass die Gefahr durch die Gemeinschaft stärker war als den Schutz, den die Gemeinschaft geboten hat, weil der Ring halt so mächtig ist.
Also filmisch ist es so, dass wirklich Frodo den Alleingang probiert hat,
um
den Ring von der Gefahr durch jemand anderen an sich genommen zu werden, zu entgehen.
Ja, das meine ich ja.
Im Buch ist es eher so, dass Aragorn ihn als Ringträger bittet, die Entscheidung zu treffen, wo es lang geht, und Frodo sich eine Stunde Bedenkzeit erbittet, dann kurz wegläuft und Boromir ihm hinterhergeht. Und aufgrund dieser Situation, die ähnlich ist, aber aus anderen Beweggründen zu demselben Ziel führt, bricht die Gruppe halt auseinander. Und endet darin, dass halt der Kampf mit den Uruk-hai stattfindet, der im Buch etwas anders ist. Ist aber scheißegal. Die beiden Hobbits Frodo und Sam mit dem Boot alleine wegsegeln. Auch nur zu zweit, weil Sam Frodo hinterhergerannt ist. und wo er nicht schwimmen konnte, noch von Frodo aus dem Wasser gerettet wurde, und alle anderen sich irgendwie in versplitterte Gruppen aufteilen.
Ja. Warte mal, das habe ich jetzt nicht so hundertprozentig verstanden. Also es wurde durch diesen Kampf mit den Uruk-hai, so hat sich das so ein bisschen zersplittert, oder?
Ja, also Frodo hat entschieden, alleine gehen zu wollen. Und diese Zersplitterung der Gruppe, also nicht nur in Frodo und den Rest, sondern in Frodo, die Hobbits, die drei Jungs und so weiter, der tote Boromir, das kam durch die Uruk-hai.
Das war ein Unfall praktisch.
Ja. Aber Frodo ist schon bewusst alleine weiter, so oder so. Der wäre ohne die Uruk-hai alleine weiter.
Was ich gestern festgestellt habe, als ich den Film nochmal gesehen habe, weil Frodo ist ja total auch gebeutelt, nachdem
Frodo Beutlin?
Ja. Gebeutelt, nachdem Gandalf ja dann auch weg ist aus der Truppe und die ja davon ausgehen, dass er gestorben ist. Dass er sich ja da schon auch von der Gruppe wegentfernt und Aragorn ja auch gleich kommt, komm, wir müssen jetzt hoch und Boromir noch sagt, gib ihm doch etwas Zeit und er sie aber Sam auch hochzieht und sagt, wir müssen weg hier, wenn die Nacht hereinbricht, wimmelt es hier vom Orks, wir müssen zum Wald, ne? Und da Frodo sich auch schon von der Gruppe entfernt und ich glaube persönlich auch, dass seine finale Entscheidung dann zu sagen, er geht alleine, vielleicht auch einfach nur aus dem Urgedanken herauskam, ich will nicht mehr, dass jemand für mich stirbt. Das war deswegen halt auch einfach gegangen.
Ja. Und also da wir wissen, dass er sich bewusst dafür entscheidet, so oder so, ob in der Filmversion oder in der Buchversion. Also ich könnte mir vorstellen, also dein Gedankengang, den finde ich gut.
Danke.
Könnte ich mir vorstellen, dass das mit in die Entscheidung geflossen ist, weil Frodo ist ja, das sagt er ja zu Sam auch, also dass er das nicht will, dass das Sam sich für ihn in Gefahr bringt. Das hat er, glaube ich, im zweiten oder im dritten Teil sagt er das irgendwann mal. Also kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, das geht halt vor allem um diese verfügerische Macht des Rings, weil die Gefahr ist halt, je mehr das ist wie bei so einer Verschwörungstheorie, je mehr davon wissen, desto schwächer ist die Lüge.
Ja, das also.
Ne? Und das ist halt eben auch, dass je mehr Leute um diesen Ring herum sind, desto mehr Seelen können korrumpiert werden von diesem Scheißding.
Ja, als ich den Film gesehen habe und immer wieder, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, ich finde es eine dumme Entscheidung, weil ich denke halt immer, Alter, wie könnt ihr denn diese Schwächlinge, das sind faktisch halt wirklich Schwächlinge in dieser Welt, wie könnt ihr die denn alleine diese gefährliche Reise machen lassen? Ihr habt diesen heftigen Squad bei euch, ihr habt Gimli, ihr habt Aragorn, ihr habt Legolas, der der epischste Ficker von allen ist. Wie könnt ihr diese zwei kleinen Jungs da durch diese Welt alleine marschieren lassen?
Es gibt da so ein Ding, das wird in den Büchern gesagt, in den Filmen nur so ganz grob angedeutet. Diese Hobbits neigen aufgrund dessen, dass sie so scheißegal in dieser Welt sind, zu einer
Unsichtbarkeit.
Genau, zu einer nahezu Unsichtbarkeit. Also die sind wirklich, die sind so egal, so ein bisschen wie bei das Parfum mit Grenouille. Die sind so egal, dass sie praktisch nicht bemerkt werden.
Ja.
Und das ist ja auch das, weswegen die beiden Scheißer das auch schaffen.
Ja.
Also niemand beachtet Hobbits.
Also sie können halt vor allen Dingen auch nicht so leicht korrumpiert werden von dem Ring, weil der Ring zieht sich aus jedem das raus, was ihn quasi mächtig macht. Deswegen hält sich ja auch Gandalf so weit wie möglich von diesem verkackten Ring halt eigentlich fern. Ja. Und auch Galadriel, die ja einen Ausblick darauf gibt, was sie tun könnte, wenn sie den Ring hätte.
Sofort korrumpiert.
Und am Ende im Prinzip zu der Entscheidung kommt, nein, 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 Gott bewahre, damit würde ich zum Übel der Welt werden eigentlich.
Dazu
und
muss man aber auch sagen, dass sie einen von den Machtringen trägt.
Ja.
Also die hat praktisch gar keine Chance gegen den einen Ring.
Die Hobbits aber so einfach gestrickt und so gutmütig und so simpel halt einfach nur sind, dass das Letzte, was ihnen in den Sinn kommt, weil das sind Bauern und Gärtner, das Letzte, was ihnen in den Sinn kommt, ist zu hinterfragen, was es macht. Und deswegen können sie nicht korrumpiert werden. Das siehst du auch im Laufe der Filme. Anfangs ist es noch so, dass Frodo den Ring, obwohl er den Ring der Macht anfasst, ihn sofort Gandalf geben möchte oder jemand anderen. Später will er ihn nicht mehr aus den Augen lassen und ganz am Ende will er ihn überhaupt gar nicht mehr herlegen,
weil
er
so
nach und nach davon korrumpiert. Aber es dauert um einiges länger als bei einem anderen Wesen.
Wir reden über die Hobbits und über die Macht des Rings ja auf jeden Fall noch, aber gute Erklärung. Ich finde die Entscheidung trotzdem scheiße. Ich hätte die Fighter mit denen mitgeschickt. Gut.
Ja, aber ich meine, ganz kurz gesagt, es hätte keine andere Alternative geben können.
Danke.
Genauso so wie Bilbo im Hobbit, als der Meisterdieb mitgegangen ist, weil er der Einzige ist unter den Zwergen, der von dem Drachen nicht am Geruch und an seinem Habitus hätte erkannt werden können, waren die Hobbits die Einzigen, die die wahren Ringträger hätten sein können, weil jeder andere wäre vollkommen ungeeignet gewesen.
Genau.
Je mächtiger und je stärker, desto ungeeignet.
Und dazu kommt auch noch, dass Halblinge von Natur aus unheimlich magieresistent sind.
Ehrlich?
Ja. Also es gibt relativ wenig, also du musst schon einen relativ starken Zauber wirken, um einen Halbling verarschen zu können.
Ja, eben weil die so stulle sind.
Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie so Stulle sind, aber die sind halt einfach.
Das ist so ein bisschen wie der Jedi Mindtrick.
Die sind halt ziemlich simple-minded.
Ja, das ist so wie der Jedi Mindtrick.
Aber darin halt sehr, sehr. Moment, also die sind zwar simple-minded, aber in dem sind die halt sehr, sehr fest. Also es ist jetzt nicht so, dass das einfache Geister sind, sondern leichte Geister. Weißt du, die sind leicht gestrickt, aber die sind nicht einfach.
Passive, das heißt, Völkerfähigkeit.
Ja, genau. Ja, ja.
Ich finde das immer so geil.
Das hast du in jedem Spiel, wo Halbwege drin vorkommen, die Dinger sind immer Magieresistent.
Ja, Magieresistent. Aber das finde ich auch immer total geil, wenn du das immer so siehst, so ne, Frodo anfangs so dieses, ich muss diese Bürde alleine tragen und Sam, ich brauch dich und Sam, hilf mir, und dann irgendwann im dritten Teil, wenn er zu YOLO Swaggins wird, hey, du hast Brot gefressen, hey, hau ab.
YOLO Swaggins. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als der erste Film ins Kino kam und bei mir in der Schulklasse war ein Typ, der war schon Herr der Ringe-Fan, auf jeden Fall. Also der hatte auch vorher die Bücher gelesen und der meint, aber der hatte sowieso allgemein immer eine komische Meinung über Filme und über Dinge. Aber der meinte...
War das dein alter Ego?
Und, nee. Und ich kannte Herr der Ringe ja nicht. Ich kannte wirklich nur die Filme. Und ich
war das Fab und er war... Fucking
9. Oh, ich stelle mir Fab gerade mit 9 vor.
Oh, schon mit diesen langen Haaren und diesem langen Bart.
Fabio ist sowieso was anderes, weil der mag Fantasy allgemein tatsächlich gar nicht.
Ach so.
Nee, es war wirklich ein anderer Schulkamerad. Und der meinte, er fand die Filme scheiße. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso. Und er meinte, ja, das ist ja alles ganz anders wie in den Büchern.
Oh.
Ging's dir zu irgendeinem Zeitpunkt so? Auch nur eine Sekunde?
Ich habe zwar die Unterschiede gesehen und auch wahrgenommen, aber die waren mir egal. Ne?
Ja.
Ich war zum einen froh, dass das überhaupt passiert.
Geiler Typ!
Und zum anderen habe ich akzeptiert, dass es in einem Film, der unter einem Hollywood-Banner gedreht wird, einfach nicht anders sein kann.
Ja.
Punkt.
Ja. Ja. Und noch dazu überlegt ihr jahrelang den Stempel unverfilmbar. Und die Arbeit, die da einfach reingesteckt wurde.
Und dann trotzdem so ein Brett dahin zu setzen.
In dem erzählerischen Stil, als auch was halt Kostüm, Umgebung, Musik. Die Musik! Haben wir uns mal über die Musik unterhalten. Die Musik! Was da alles mit rein investiert wurde. Ich finde, da kann man über so ein paar Kleinigkeiten schon mal hart hinwegsehen.
Ja, man kann schon darüber diskutieren, ja, wieso haben sie das jetzt anders gemacht und so, natürlich. Genau. Aber deswegen, und egal ob bei Herr der Ringe oder bei was auch immer, wegen diesen Unterschieden zum Buch zu sagen, ah, das ist scheiße, das ist doch, also,
es gibt Filme, wo es so ist.
Ja, okay, aber deswegen pauschal zu sagen, es ist scheiße, weil, ey, wenn du wirklich alles verfilmt hättest in den Büchern, wäre der Film halt drei Tage gegangen, oder?
Es gab so ein paar Dinge, die mich auch genervt haben, dass sie nicht verfilmt wurden, als ich das Buch dann gelesen habe. Ich habe das zwischen 2 und 3, habe ich das, also, ne, stimmt nicht, bevor die 2 Türme ins Kino kamen, habe ich das Buch dann gelesen, oder die Bücher gelesen, bis Mitte des dritten Teils, dann hatte ich immer keine Lust mehr. Und, es gab so ein paar Punkte, wo ich dann gesagt habe, fuck, warum haben die nicht verfilmt? Die kamen witzigerweise fast alle in der Extended Version dann raus. Und dann sag, okay, damit kann ich leben. Und das Einzige, glaube ich, was ich schade finde, was nicht gemacht wurde, ist Tom Bombadil. Ja. Kommen wir nachher nochmal zu. Das fand ich schade.
Arg geärgert.
Ja. Erzähl mal kurz. Tom Bombadil?
Nee, machen wir nachher. Also, dass sie den rausgelassen haben, fand ich schade. Sonst, was das Zweitstärkste, was mich genervt hat, war mit diesen Huorons, also mit diesen eingeschlafenen Ents, die zwar nicht erklärt wurden in der Extended Version, aber drin vorkamen, also damit konnte ich dann leben.
Boah, ich hätte mir bei...
Und das war's. Also, alles andere war vertretbar.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die 2 Türme gucke, ich spule fast immer alle Stellen mit den Ents weg.
Ich liebe die Ents. Aber das, pass auf, ein großes Ding, wir kommen jetzt zu die 2 Türme, dann erzähle ich das da.
Ja, sehr gute Überleitung, gutes Stichwort, lieber Tobi. Der Herr der Ringe Teil 2, die 2 Türme.
Bam, bam, bam.
Nachdem die Gesolgschaft, nachdem das Gesocks zersprengt ist, nachdem die Gefolgschaft zersprengt ist, marschieren Frodo und sein treuer Diener Sam beherzt, aber mit wenig Hoffnung in Richtung Mordor. Dabei treffen sie auf Gollum, jene schleimige, gefährliche Kreatur, der einst Bilbo den Ring abnahm. Gollum ist verzweifelt und getrieben von dem Verlangen, den Ring um jeden Preis zurückzuerhalten. Frodo gelingt es aber, Gollum zu einer Zusammenarbeit zu zwingen. So führt Gollum sie zu einem verborgenen Eingang nach Mordor, verschwindet aber dort und verrät sie an Kankra, eine gefährliche Riesenspinne. In der Zwischenzeit werden Merry und Pippin von den Orks, des Zauberers Saruman, einem Verräter, der sich auf die Seite des Bösen geschlagen hat, gefangen genommen. Aber Aragorn, Gimli und Legolas verfolgen, unterstützt von den Rohirrim, den Bewohnern dieses Landes, die Orks und töten einen Teil von ihnen. Es gelingt ihnen jedoch nicht, die beiden Hobbits zu befreien. Merry und Pippin entkommen auf eigene Faust und treffen Baumbart, einen Ent, ein Wesen aus der Zeit vor der Zeit, das die Wälder bewacht und ihnen helfen kann. Gemeinsam mit den Baumwesen gelingt es den Rohirrim, Isengard, die Festung von Saruman, zu zerstören und seine Macht zu brechen. Auch Gandalf kehrt unerwartet aus der Unterwelt zurück. Er ist an Kraft gewachsen und kann Sarumans Zauberstab zerbrechen.
Wie sagte man immer so schön im zweiten Teil, der Auftritt von Gandalf, dem Megaperlweißen.
wo Richard gerade auch schon so komisch guckte, gerade als du es vorgelesen hast, das ist so nicht richtig, die Zusammenfassung, weil die Höhle von Kankra nicht im zweiten Film ist, die ist im zweiten Buch.
Oh, stimmt. Also die kommt die Zusammenfassung der Bücher.
Genau,
stimmt.
Ja. Weil die haben das im Film halt eben in den Anfang des dritten Teils gelegt. Beziehungsweise Anfang, Mitte des dritten Teils. Weil im dritten Teil gibt die Story von Frodo bis aufs Ende nicht mehr so unfassbar viel her, was Verfilmung angeht. Und deswegen haben sie den Kankra-Teil in den dritten Teil gelegt.
Ja. Wie hat euch der zweite Film denn so gefallen?
Ist mein Lieblingsteil, wenn man das so sagen kann. Weil ich Saruman mega cool fand, diese ganze Palantir-Nummer, die dann Gott sei Dank in der Extended Version ein bisschen länger war.
Sina zappelt hier gerade rum und zeigt Daumen hoch.
Ja, sie ist ein riesen Saruman-Fan, wie wir vorhin erfahren haben.
Christopher Lee nicht, ich bitte dich.
Dann, was meine absolute Lieblingsschlacht, und ja, ich weiß, es gibt Herr der Ringe-Fans, die sagen, die Schlachten sind nicht das Coolste an Herr der Ringe. Unter Vorbehalt würde ich sagen, das stimmt, aber sie sind mit das Geilste an den Filmen. Und die Schlacht von Helm's Klamm an der Hornburg die ist super. Diese ganze Schlacht. Und dann in der Extended Version, dass auch diese Bäume dann auftreten, warum auch erklärt wird, dass es praktisch keine Uruk-hai mehr auf der Welt gibt, ist super geil. Riesenunterschied zum Buch übrigens. Im Buch ist die Schlacht deutlich langweiliger, weil die hauptsächlich daraus besteht, dass Theoden und Aragorn in der Scheißhalle sitzen und sich darüber unterhalten, was da draußen passiert. Oh. In den Filmen kämpft Aragorn ja draußen dann die ganze Zeit, Gott sei Dank.
Es sind auch keine Elben dabei und Gandalf kommt nicht mit einer riesen Pferdearmee und reitet den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang hinunter.
Sehr gut aufgepimpt.
Für alle, die das Buch nicht gelesen haben, was passiert tatsächlich?
Also die Schlacht passiert schon so. Die Location ist auch dieselbe. Nur es sind keine Elben, die mit dazu kommen und Pfeile schießen. Und es ist alles ein bisschen kleiner. Es ist genauso wichtig für die ganze Geschichte, für den Handlungsverlauf, aber es ist alles ein bisschen kleiner und unwichtiger.
Ja. Es ist deutlich weniger episch. Es gibt nicht ein erneutes Bündnis weniger zwischen episch, Menschen und Elben zum Beispiel. Das ist ja in der Vorgeschichte von Herr der Ringe, ist diese ganze, das wird ja auch im ersten Teil gesagt, dieses letzte Bündnis aus Menschen und Elben gegen Sauron. Danke. Das wird da ja erneuert, dann zum letzten Mal auch wieder, zum ersten und letzten Mal wieder. Das kommt alles im Buch nicht vor. Und wie gesagt, du kriegst von der Schlacht praktisch kaum was mit. Es gibt keinen coolen Gandalf. Was es aber halt gibt, sind diese coolen Ents, diese wütenden Ents, nachher die dieser Uruk-hai vernichten.
Der Film hat das ganz schön aufgemotzt.
Ja, und sehr geil aufgemotzt. Und allein dieser Typ mit der Fackel, der da so in Zeiten so einer richtig mies gemacht, nicht gedrehten, sondern in der Post-Production, in der Technik der 2001er, künstlich gemachten Slow-Mo, die richtig scheiße aussieht, da in diese Bombe reinspringt, super geil.
Uruk-hai Berserker übrigens. Ja. Aber ich mag zum Beispiel die Zwei Türme ist auch mein Lieblingsfilm, aber nicht nur, weil er auch eine geile Story hat, episch ist, toll aussieht und viele neue geile Figuren auch vorgestellt werden. Cool. Sondern was ich halt auch so geil fand, er hat so viel für die Popkultur halt auch beigetragen. Der zweite Teil hat uns gegeben, They Taken the Hobbits to Isengard,
was ich
bis heute liebe. Und was ich zum Beispiel auch tierisch geil fand, den Bezug aufs Gaming, weil Gandalf, der alle anderen wegschickt, um den Balrog zu töten, um XP zu sammeln und dann Level abzukommen.
Als Einziger, ne?
Ja. Als Einziger, ja. Blöder Framehack.
Ohne Scheiße, der kommt halt dicke Level zurück.
Ja, Mann, so hat den Balrog fertig gemacht.
Voll neuen Stab, so den fetten Loot abkassiert, während alle anderen voll Scheiße dran waren.
Also da kommt, da
hat sein Tier 2 Set bekommen.
Also, da stecke ich jetzt die zweite Münze in unseren Gandalf, was geht mit Gandalf Sack. Also Gandalf kommt halt mit seinem neuen, mit seinem weißen Outfit, er ist abgelevelt als Gandalf der Weiße zurück. Es wird uns gesagt, dass er jetzt ein Upgrade erfahren hat, aber wir sehen nichts davon.
Genau.
Also oder?
Nee, also, er trägt jetzt im Film Nike-Schuhe und kann ein weißes Pferd, das Schattenfell heißt, herbeirufen.
Wie, er trägt Nike-Schuhe?
Ja, es gibt Szene, Filmfehler, ja.
Du siehst, wenn er Schattenfell das erste Mal herbeiruft, gibt es so eine Szene, da siehst du ihn auf dem weiten Feld stehen, wie er nach seinem Pferd pfeift. Und wenn du genau hinguckst, siehst du, dass er ockerfarbene Nikes trägt.
Ja. Da haben sie nicht ganz aufgepasst. Ja, also im Prinzip, der kann
Marco.
Der kann weder mehr noch weniger scheinbar. Also er kann sich ein bisschen schwieriger an sein Leben vorher erinnern. Das kommt aber relativ schnell wieder.
Er hat ein neues Outfit.
Er hat gekämmte Haare und nicht mehr grau, sondern weiß alles. Ja. Also sowohl die Klamotten. Wie man so schön sagt, in dem Film sind alle weiß. Sogar wenn sie sterben, kommen sie noch weißer zurück. Oh. Das war bei den Honest Trailern. Fand ich super. Yeah. They're all white. Even when they die, they come back whiter. wie gesagt, da steckt noch eine Story hinter, was das Ganze auf sich hat. Da kommen wir ein bisschen später zu. Man sieht danach irgendwie 2, 3 Tricks, die er macht, die einen jetzt aber auch nicht
Bullshit
so von den Socken haut, dass man sagt, Mensch, das kann er nur, weil er weißer ist als vorher, sondern das hätte er wahrscheinlich auch.
Das ist schon scheiße, wenn er erstmal ankommt und jedem erstmal einen Klopp-Klopp-Witz erzählt, ne?
Was?
Es hat schon seinen Sinn, warum er zurückkommt und warum jemand wie Saruman, der quasi aus selben Rang steht, nicht zurückkommt. Und das hat halt mit seinem Auftrag zu tun. Da kommen wir aber später.
Da kommen wir später nochmal zu.
Es hat schon seinen Sinn, warum er nicht verstirbt.
Okay. Fuck, nein, das will ich jetzt wissen.
Und es hat auch seinen Sinn, dass er nicht die krassen Zaubersprüche die ganze Zeit macht.
Trotzdem, das will ich jetzt wissen. Warum?
Das erklären wir gleich, wenn wir zu dem Punkt kommen. Gandalf/Mithrandir.
Okay. Also wir werden auf jeden Fall noch auf die einzelnen Figuren eingehen und auch auf die einzelnen Völker.
Okay. Scheiße, ich hab den dritten Namen. Also Gandalf, der Megapellweiße.
Er ist bei Mama vorbei und die hat ihm die Klamotten gewaschen.
Wie fandest du denn
Wahrscheinlich war das.
Wie fandest du denn den zweiten Film, Marco?
Ich fand ihn geil. Fand ihn super geil. Absolut geil.
Also immer noch im Kino geärgert über die unwissenden Vollidioten?
Da waren die unwissenden Vollidioten in der absoluten Minderheit, weil da wusste wirklich jeder, was abgeht. Das Schlimmste war, eigentlich jetzt noch ein Jahr warten zu müssen, bis es wirklich weitergeht.
Mhm. Ja.
Obwohl man die Geschichte kannte, ich hätte noch 4 Stunden sitzen bleiben können und den letzten Film direkt hinterher hören können. Und dieses ein Jahr war wirklich schlimm, weil du wurdest ja auch von jeder Seite, das war gerade so die Zeit, wo die Online-Geschichten etwas aufkamen, wo sich Videos über Mail geschickt wurden. Und jeder hat aus jeder Ecke alles, was er wissen wollte, erfahren können.
Ja.
Ich habe den zweiten Film oft so ein bisschen als Sandwich-Film wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also geiles Teil, geiler Film. Er hat nicht diese epische Einführung in diese Welt machen können wie der erste. Er hat die Geschichte aber auch nicht weiter zu einem Ende gebracht. Ich habe den immer so ein bisschen in between wahrgenommen. So nix Halbes und nix Ganzes, muss ich ehrlich sagen.
Also, da hast du faktisch recht. Ja.
Aber was der Film halt uns Neues gebracht hat, waren vor allem diese unfassbaren Schlachten.
Und Baumbart.
Also die Baum...
Die Schlacht um Helms Klamm, Alter, ey, was hab ich... Oh, wie unheimlich ist das, wenn dieser 10.000 Urukai in diese Felsspalte einwandern, so bei Nacht, bei Regen, nur mit Trommeln. Fackeln.
Also im ersten Film sieht man ganz am Anfang, als noch so eine kurze Vorgeschichte kommt, ne, damals Saruman, die Schlacht zwischen den Elben und bla, sieht man ja ganz kurz schon mal so eine epische Schlacht, aber wirklich nur ein paar Sekunden. Sonst ist der erste Film vergleichsweise
seicht.
Klein im Maßstab, sage ich jetzt mal. Also mit einem ganz großen Anführungszeichen. Der war natürlich auch super episch, aber da waren es eher so 1-gegen-1 Kämpfe. Ne? Ja. Und im zweiten Film, Die zwei Türme, hat man zum ersten Mal in der Kinogeschichte Schlachten von diesem Ausmaß gesehen, von Tausenden, gefühlt Millionen Individuen, die sich da gegenseitig aber sowas von herrgottsmäßig auf den Frack hauen, auf irgendwelchen Schlachtfeldern von Mittelerde.
Das war auch Viggo Mortensen, der war zum Beispiel auch als sie die Schlacht von Helms Klamm gedreht haben, der war so hart drin als Schauspieler in dieser ganzen Schlachterei dort. Ne? Der hat, erstmal durfte er als einziger Schauspieler ein Stahlschwert verwenden. Weil er so super gut im Schwertkampf drin war. Ja. Der war der Einzige, der ein Stahlschwert hatte. Alle anderen hatten Props, also so Requisiten.
Ja,
so
Plastik und Schaumstoff. Sieht man oft so in so Filmen, wenn man genau hinguckt, dass die Schwerter und die Waffen so ein bisschen wabbeln.
Ja, müsste man drauf achten bei Game of Thrones, der valyrische Stahl, dann wenn Jon Snow sich auf sein Pferd schwingt und das ganze Schwert mit wabbelt. So, na egal. Jedenfalls, der war, wie gesagt, so in dieser ganzen Sache drin, dass der ungeskriptet in eine Schlachtszene reingegangen ist und die Stuntmen mitgemacht haben. Und er hat volle Kanne mit einem Hieb mit so einem Schwertgriff kassiert in die Fresse und hat sich dabei einen Zahn kaputt gehauen. Also der ist wirklich, der ist so, ist kaputt gegangen. Und die haben den am Set, damit sie weiterarbeiten können, haben sie ihn schnell mit Leim geklebt.
Ja. Das ist aber schon etwas leichtsinnig von den Filmemachern, muss ich jetzt echt mal sagen.
Ja, das ist so ein bisschen, normalerweise ist es undenkbar, dass solche Dinge passieren, aber wenn der Schauspieler halt auch, vor allem wenn dein scheiß Hauptdarsteller, darauf besteht und so drin ist und sagt, wir machen die Scheiße jetzt, schmeiß die Kamera an, dann kannst du auch schwer Nein sagen, weil als Regisseur kann dir eigentlich nichts Besseres passieren. Das ist wie zum Beispiel, das hatten wir schon mal irgendwann bei Django Unchained, diese Nummer, wer ist der? Leonardo DiCaprio diese Rede über
die drei
diese Schädelkunde hält.
Ja.
Und dann diesen Schädel so am Tisch zerschlägt und dann alles so voller Blut ist und ihr so, also der Freundin so das Blut ins Gesicht sieht und so. Das ist ja alles nicht geskriptet. Das ist einfach, der hat sich wirklich aus Versehen verletzt und ihr wirklich sein echtes Blut durchs Gesicht gezogen. Und Tarantino hat halt einfach laufen lassen, weil das ist das Beste, was dir als Regisseur passieren kann. Wenn ein Schauspieler so in der Rolle drin ist, dass er sein Selbst vergisst und einfach weitermacht. Tarantino hat übrigens in einem Interview so schön mal gesagt, ja, da ist mir die Szene etwas entglitten.
Aber das zum Beispiel die Zwei Türme lebt ja auch sehr von diesen ganzen Location-Shots. Also wenn du das immer siehst, gerade so, ich meine, der Film handelt fast nur davon, wie Aragorn, Gimli und Legolas querfeldein durch die Prärie rennen und den Kopf auf den Boden halten, um zu hören, wo die Uruk-Hai sind, die Merry und Pippin gerade entführt haben.
Und von ganz, ganz vielen Gen-Horizont-Blicken von
genau. Legolas. Genau. Und diese ganzen Szenen, dieses ganze Gerenne, dieses ganze bei Sonnenuntergang, bei Nacht, was auch immer Gerenne, das ist alles Viggo Mortensen zu verdanken, weil der die Crew früh 4 Uhr morgens wach gemacht hat, meinte, setzt euch jetzt in die Maske, in 2 Stunden Sonnenaufgang, wir filmen den Scheiß jetzt halt einfach.
Ja.
Und hat das halt wirklich mit denen gemacht. Der hat mit Orlando Bloom und mit dem Darsteller von Gimli, die haben draußen gecampt, irgendwo mit einer Kameracrew, damit die diese Shots halt hinkriegen.
Den haben doch alle gehasst, Alter, am Set.
Die
haben doch
fanden das alle mega geil, weil die
Bullshit
gesagt haben,
die
so,
dachten sich, was für ein Spaß, Alter.
Da merkst du halt auch einfach wieder, wie bei Harry Potter zum Beispiel auch so, Liebe fürs Material. Die hatten Bock auf die Scheiße, weil die gesagt haben, ey, ja, lass machen.
Und wenn die um 6 anfangen, haben die früher Feierabend.
Ja.
Das hab ich auch nicht vergessen. Ich hab so mega frühe Drehs voll geliebt, weil dann ist halt um 15, 16 Uhr Feierabend.
Ja, ja, wenn's gut läuft.
Wenn's gut läuft. Und bei so einer 400 Milliarden Dollar Produktion wie Herr der Ringe läuft's gut.
Das ist sowieso, die ganzen Drehs für den zweiten Teil, da ist so viel Shit halt auch einfach passiert. Ich meine, Viggo Mortensen wäre fast gestorben.
Ja.
Der hat sich einen Zeh gebrochen. Was im Film gelandet
ist. Das ist ja in die Zwei Türme, das ist so witzig. Ja.
Wieso 2 Zehen, glaube ich sogar.
2 Zehen, genau, ja.
Marco,
erzählst du es, ja.
Als er in einer Szene, die eigentlich gar nicht so im Drehbuch stand, als er gedacht hat, er hätte Mary und Pippin verloren, einen Helm weggetreten hat, einfach weitergedreht hat und schreiend zu Boden gefallen ist, hat er sich 2 Zehen gebrochen.
Ja.
Die Kamera ist weitergelaufen.
Man
hat es erst später gesagt, dass er sich dabei den Fuß gebrochen hat, dass es ihm irgendwas wehtut. Und das ist, er hat halt einfach diesen Aragorn gelebt.
Ja, das ist auch,
wenn man das weiß und er da zusammenbricht.
Du achtest, wenn du es weißt, achtest du auch jedes Mal drauf, wenn die Szene kommt.
Aber es ist zum Beispiel auch so geil, wenn du siehst, diese Rohan zum Beispiel auch. Ganz, ganz Rohan, die Reddermark da, dieses ganze rohanische Königreich, das haben die dort aus dem Boden gestampft. Dieses Filmset steht doch immer noch da, total verlassen und Hobbingen verwildert.
Das waren die Reiterherren, die auf diesem Hügel da gelebt haben, ne?
Ja. Und,
also in der Ebene von Rohan, das ist ein Riesengebiet, Rohan. Und da ist aber nicht viel los. Und die Hauptstadt ist halt eben auf so einem Hügel.
Und diese ganze Schlacht, wenn die dann noch gegen die, ach Gott, wie heißen diese hyänenartigen Viecher da aus Mordor?
Die Wargen.
Ah, die Wargen, genau. Die Wargreiter. Genau.
Ist das Plural nicht Wargen?
Wargen?
Wargs?
Egal.
Warg? Vielleicht ist das Plural auch Warg.
Ich meine Wargs. Woher sagt er nicht so, der steht doch noch, also Legolas guckt mal wieder in die Ferne und sagt dann irgendwie so, Wargs.
Wargs.
Legolas, was sieht dein Elbenauge? Deine Mutter.
Eine rote Sonne ist aufgegangen. Heute Nacht ist Blut vergossen worden. Ich hätte da echt geschaut, boah, Alter, halt die Schnauze.
Ich renne hier seit 3 Tagen, können wir nicht einfach weiter.
Er sagt zu Gimli, Wargs. Du bist so klein.
Er sagt doch zu Gimli, er ist eigentlich voll der Wichser, ne? Sagt er nur, soll ich dir, ich kann dir beschreiben, was passiert, oder soll ich dir eine Obstkiste besorgen?
Ey, an der Stelle habe ich mich im Kino, ich war so in dem Film drin, dass ich das so unendlich witzig fand. Mann. Obwohl der Gag ja eigentlich relativ schlecht ist, aber ich war echt so in der Handlung drin, dass ich das für den Witz des Jahrhunderts gehalten habe. Dieses, ich könnte beschreiben, was passiert ist, und ich schon, und dann immer, oder ich könnte eine Kiste holen.
Aber es gibt, wie gesagt, eine schöne Szene in dem Making-of, wo sie halt gerade diese Schlacht mit den Wargs, diesen Reitern da halt, Vargi, weißt du, Varganten.
Varge.
Wie der Franzose sagen würde. Als sie das gedreht haben, wo du halt wirklich siehst, wie ein Peter Jackson mitten in so einem Feld sitzt vor, und das ist echt krass für ein Filmset, 7 Referenzmonitoren. Ja. Einer davon ist seiner, der zweite davon ist auch noch seiner und alle anderen 5 sind von zweiten, dritten, vierten, fünften Crew-Units, die andere Scheiße gerade drehen und der über Walkie-Talkie und Handy die koordiniert, was sie als nächstes machen soll. Der hat 7 Teams gleichzeitig geleitet, als die in der Entstehung des zweiten Films.
Vor allem Fun Fact, wie nennt man einen weiblichen Varg?
Wirk?
Vagina.
Oh. Warte mal, habt ihr übrigens mal gesehen, dass einer der Wargreiter, wenn, ich glaube, Legolas ihn nimmt und sagt, wo ist der Ding, gegen den du gehämpft hast, als Aragorn gerade die Klipper runtergefallen ist und er sagt, er ist tot, der sieht aus wie Otto. Der sieht aus wie Otto Walkes, müsst ihr mal drauf achten. Ja, Mann.
Vielleicht war es wirklich Otto Walkes.
Ich hab's immer den Otto-Ork genannt.
Ja, der sieht einem Bekannten von mir, sah der ähnlich. Das ist mir halt aufgefallen.
Ja,
so,
aber
der noch so, Alter, der sieht aus wie, ich will jetzt
da müsst ihr mal drauf achten. Können wir uns nachher mal angucken. Ihr lacht euch scheckig. Der sieht aus original wie Otto Walkes.
Jetzt, wo du sagst, viele von diesen Orks hatten ja so...
Sehen aus wie Otto Walkes.
Hatten halt so lichtes Haar und es aber halt lang wachsen lassen, ne? Mhm. Ne? Also, ja, im Leben von vielen Männern, und damit haben wir ja auch Erfahrungen, vor allem zum Beispiel Tobi,
kommt ich habe so, auch eine sehr ausgefallene Frisur.
Also im extrem breiten Scheitel.
Im Leben von vielen Männern kommt so der Punkt, wo man merkt, ja, das Haar geht langsam zurück. Vielleicht sollte ich jetzt nicht mehr 30 Zentimeter Matte tragen. Den Orks ist das scheißegal.
Hey, vielleicht war das so ein Dankeschön an die Fans, weil die Filmemacher, inklusive Peter Jackson, wahrscheinlich wusste, dass hauptsächlich Metaller meinen Film gucken werden. Und es gibt sehr viele Metaller, die das heute noch machen.
Und die sich einen kackhässlichen langen Bart wachsen lassen und dann sagen, sie haben Bartstufe Magier erreicht, oder? Weil das ist dann wieder cool. Ja, aber um nochmal drauf zurückzukommen. Viggo Mortensen ist, wie gesagt, der muss in der Entstehung des zweiten Films, der muss so oft fast draufgegangen sein, weil in der Szene, wo er sich dann auch so von diesem Bach runtertreiben lässt, das ist der Schauspieler, das hat er 2-mal gedreht, der ist halt original fast ersoffen. Der ist in so eine blöde Strömung geraten.
Das ist so geil. Ich weiß, du hast recht und es gibt diese Geschichten, aber wenn man das jetzt so mal runterbricht auf so einen normalen Filmdreh, ne, so, ja, es war voll der gefährliche Film, also der Schauspieler muss ständig beinahe draufgegangen sein. 1000 Leute auf den eingekloppt.
Fantastisch. Ja. Gut, dann kommen wir zum dritten Film. Herr der Ringe Teil 3. Der englische Titel ist The Return of the King.
Ja.
Ne? Im Englischen zunächst die Rückkehr des Königs in der ersten deutschen Übersetzung und es gab dann eine zweite deutsche Übersetzung, wo es die Wiederkehr des Königs hieß.
Bei den Büchern oder was?
Ja, genau, genommen.
Ach so, ich dachte mir gerade, wo kannst du sagen, ich habe ein Filmplakat davon zu Hause, da steht die Rückkehr des Königs.
Ja.
Der König.
Klingt auch, die Wiederkehr ist auch irgendwie
klingt
ein
komisches halt blödes Wort.
Das klingt als ein schönes Wort. Klingt, als würde er vom Scheißhaus wiederkommen.
Ja, gut. Das ist bei der Rückkehr auch sagen.
Die Rückkehr des Königs.
Nein.
Da Sauron inzwischen von der Verschwörung gegen ihn erfahren hat, aber nicht genug über den Aufenthaltsort des Ringes weiß, greift er Gondor, das Königreich der Menschen, an. Vorläufig widersteht die Allianz von Gondor, und Rohan. Alter, der hing mir seit Anfang an. Vorläufig widersteht die Allianz von Gondor und Rohan. Frodo nutzte die Gunst der Stunde sowie Gollums unfreiwillige Hilfe. Während die Heere der Menschen auf den entscheidenden, wahrscheinlich tödlichen Angriff Saurons warten, gelingt es Frodo, mit Sams treuer Hilfe zum Feuerberg vorzudringen.
Zum Schicksalsberg.
Schicksalsberg. Ah, hier steht Feuerberg.
Ist das ein bisschen arg einfach? Mount Doom.
Ich zitiere Doug Heffernan.
Am Rande der flammenden Schicksalsklüfte sieht er sich aber außerstande, den Ring tatsächlich dem Feuer zu übergeben. Das Böse hat bereits zu viel Macht über Frodo. Plötzlich taucht Gollum auf, entreißt Frodo den Ring, stolpert jedoch noch vor Freude heulend über den Rand des Abgrundes, mitten in die Glut des Feuerbergs. So führt ausgerechnet Gollum den Ring seiner Bestimmung zu. Durch die Zerstörung des Rings verliert Sauron seine Macht. Die Welt ist vom Schatten befreit. Das Auenland entledigt sich des geschwächten Sarumans. Der König kehrt nach Gondor zurück und läutet das Zeitalter der Menschen ein. Die Elben schicken sich an, Mittelerde zu verlassen.
Ist auch jetzt natürlich in der Buchdarstellung so, in den Filmen ein bisschen anders, weil da sehen wir gleich relativ zu Anfang für alle Freunde der Extended Edition, wie Saruman einen ziemlich geilen Filmtod eigentlich stirbt.
Ja.
Marco, möchtest du spoilern?
Also ich möchte ganz kurz sagen, ich habe mir keine der Extended Editions angeguckt.
What?
Weil ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe es nicht ein, mir einen 5-stündigen Film anzusehen.
Doch, vier.
Also wenn er geil ist
schon. Die ersten beiden gehen 3 Stunden.
Ist mir zu lang, Alter.
Der zweite geht eben 12 oder so.
Alter, deswegen, dann gucken die ein Häppchen an, aber die Extended Edition muss man wirklich mal gesehen haben.
Ich hab die alle 3 Jahre in den letzten 2 Wochen nochmal geguckt und dann halt jeweils in 2 Stunden, in 2 Tagesschichten, wenn du so willst. Also Tag, ne, jeden Film 2 Tage, jeweils 2 Stunden. Dann kommt das super geil. Ich habe die einmal versucht mit meinen Kumpels aus der Heimat am Stück zu gucken und zwar alle 3.
Ah, oh, nee,
geht dann, nicht, ne?
Das macht auch einfach keinen Spaß mehr. Das ist leider nicht wert.
Ja. Ich habe mal mit Freunden Ringsaufen gespielt und wir sind echt nur bis zur Versammlung im ersten Film im Bruchtal bekommen und dann waren wir breit. Ja. Dann ging nichts mehr.
Wann trinkt man da immer, wenn der Ring erwähnt wird?
Nee, nicht wenn der Ring erwähnt wird. Nein. Ich kenne das,
wenn man ihn sieht.
Nee, also immer wenn das Wort Ring fällt, das heißt also sowas wie, wir müssen den Ring nach Mordor bringen, musst du schon wieder 2-mal saufen.
Wir haben uns ja viel zu viel denken. Wir haben das immer gemacht, wenn man den Ring sieht.
Also ich habe
wenn diese Handeinstellung.
Ich habe die Extended Editions nicht gesehen, deswegen interessiert es mich auch jetzt selbst, weil ich nicht weiß, wie stirbt Saruman?
Also er wird von, im Film, von Schlangenzunge hinterrücks erstochen.
Das war ja dieser schleimige Typ, der
Theoden versucht hat, über Jahre hinweg falsche Gedanken einzuhauchen.
Unfassbar guter Schauspieler.
Von Saruman getrieben. Mhm. In einer Szene, in der Saruman sehr abfällig über ihn spricht und er versucht sich in dem Moment an ihm zu rächen. Im Buch ist es ein bisschen anders, kommen wir später noch zu. Er sticht ihn hinterrücks, er fällt von Orthanc, von seinem Turm runter und landet auf einem Stachel, der auf einem Rad ist und rollt dann langsam an diesem Rad am Stachel hängend runter und lässt den Palantir aus dem Ärmel fallen.
Geil.
Genau. Ja. Sieht schon sehr geil aus.
Ja. Das haben sie leider in der Kinoversion
eine Szene, die auch nicht so ganz gut gealtert ist, weil das Fallen halt nicht so gut aussieht.
Ja.
Aber die Szene an sich ist halt geil.
Er fällt auch viel zu langsam eigentlich. Also es sieht leider
nicht
so geil aus.
Er dreht sich etwas merkwürdig.
Ja. War Christopher Lee mega sauer über die Szene, dass die nämlich in der normalen Kinoversion rausgeschnitten wurde. Der hat Peter Jackson mega lang richtig abgefuckten, miesen Brief geschrieben, in dem er wirklich gesagt hat, so im Prinzip höflich wie er auch war, aber frei übersetzt, du dummes Arschloch.
Ja, wieso lässt du meine Figur nicht sterben? Aber,
weil die Szene halt wahrscheinlich die Szene war halt für ihn wahrscheinlich auch scheiße anstrengend, ne?
Ja, die war auch toll, das war eine wirklich super Szene. Diese ganze Nummer mit dem Palantir, das wird, also für alle, die jetzt gerade nicht am Schirm haben, was der Palantir ist, das ist diese typische magische Kugel. Die sieht man im ersten Teil schon. Das ist so eine schwarze Kristallkugel, wo Saruman immer, also ständig reinschaut. Sauron sagt, kannst du nicht reingucken? Immer, da sieht der Alte dich. Und darüber kommuniziert er halt eben mit Sauron.
Das ist wie wenn du deine Webcam nicht abgeklebt hast.
Ja, genau. Das ist das Skype von Mittelerde.
Stimmt. Und es gibt irgendwie
das alles sehende Auge.
Ne, es gibt 5 sehende Augen. Sehne Steine heißen die ja.
Ich glaube,
ich meine, es sind 5. Und Gandalf sagt nämlich Saruman deckt das so im ersten Teil ab und Gandalf deckt das wieder zu, weil er meint, du weißt nicht, wer sonst zusieht. Weil diese 5 Steine, die sind halt immer miteinander verbunden. Also das ist so, als würde Skype durchlaufen und du müsstest wirklich deine Webcam abkleben, damit man dich nicht sieht. Und hören tut man nicht trotzdem, weil du einfach nur die Kamera abgeklebt hast. Und
das musst du mir überlegen.
Ja, aber so funktionieren diese Palantiere.
Das musst du mir überlegen. Jeder, also durch die Bücher und durch die Filme weiß man, es gibt 2 Palantir. Einer ist bei Sauron, einer ist bei Saruman, ne?
Ja.
Jetzt musst du mir überlegen, es sind noch 3 irgendwo dort in dieser Welt, wo keine Sau weiß, wo die ist. Das heißt, irgendwo.
Einer hat bestimmt Tom Bombadil.
Ist das Palantir halt auch so irgendwie das Chatroulette Mittelerde. Das heißt, da sitzt irgendwo ein Mordor. Ja. Pass auf, da sitzt irgendwo ein Mordor. So ein total versiffter Ork, der wichsend vor diesem Ding sitzt, einfach nicht so einen drauf runterholt.
Sauron und Saruman die ganze Zeit
machen. Ja, wie geil. Nein, weißt du, der eine Palantir liegt in so einer Elbendusche und dann bei dem anderen irgendwo in Baradur in so einer Baracke, ja, und einer bei Sauron, einer bei Saruman. Die beiden denken, die unterhalten sich die ganze Zeit und immer wenn die beiden weg sind, guckt ja halt der Ork den Elben beim Duschen zu.
Und auf einmal taucht halt der 5. Stein rauf, wo dann irgendein Hobbit da sitzt.
Vor allem, das muss man überlegen, in so einer Ork-Baracke, so, ey, was macht denn Chef? Ja, die unterhalten sich. Warte, irgendwas von wegen schwul sein, aber Saruman ist ziemlich geil. Hast du mal die langen Fingernägel gesehen? Wie auch immer, ich geh mal fixen.
Ich geh kacken, ich nehm den Palantir mit.
Ich brauch ein Telefon auf dem Klo.
Ich bin mir sehr sicher, dass es genauso funktioniert.
Genauso funktioniert.
Ey, und für eine Skype-Videokonferenz brauchst du Pro-Account, den hat Saruman bestimmt am Start.
Ja, mit Sicherheit, klar. Und den hast du in Paradur, also
brauchst du Pro,
in Mordor halt eben auch.
Brauchst du Pro-Account.
Was ich sagen wollte,
Saruman ist auch ein voll cooler Typ, überleg mal. Der hat Jobs geschaffen, der hat das Militär gestärkt, der hat Arbeitsplätze gemacht.
Ja,
so, ne?
Der hat den Besieg, der Öko an sich, der Baum.
Jetzt hört verfickt nochmal auf, über Saruman und seinen faltigen Schwanz zu sprechen, der in irgendwelche magischen Kugeln reingehalten wird. Und ich will auch nichts von irgendwelchen Elben hören, die ihn duschen kacken und dabei...
Was? Das haben wir nie gesagt. Wir reden über wichsende Orks. Komm, bitte bleib beim Thema.
Also Fred, jetzt machst du dich echt lächerlich. Wir haben über wichsende Orks geredet,
nicht über kackende Elben. Jetzt kommt mal wieder zum Punkt, ihr Warge.
Okay, ich komme zurück zum Punkt. Also die Palantire sind leider etwas, das der Kinofassung echt zum Opfer gefallen ist. In der Extended Version spielen die halt eine sehr, sehr viel größere Rolle und dann halt eben auch vor allem in Rückkehr des Königs, weil dieser Plan, den Aragorn hat mit diesem Ablenkungsmanöver. Also wir packen uns nochmal nach der Schlacht von Minas Tirith, wo praktisch keiner mehr lebt. Sieht man ja auch im Film, dass diese winzige Scheißarmee dann da vor dem Schwarzen Tor steht.
Was war Minas Tirith nochmal?
Minas Tirith ist die Hauptstadt von Gondor. Da findet dann so alles entscheidende Schlacht statt.
Die Stadt im Berg.
Im Berg, ja. Genau.
Die weiße Stadt.
Die weiße Stadt im Berg.
Die mega schöne.
Genau, da gibt's so eine fette Schlacht. Ja, das ist wirklich das einzige Stadtdesign, das ich noch geiler finde als das Stadtdesign in Game of Thrones.
Ohne Scheiß,
weil das können die besser als in Herr der Ringe.
Ohne Scheiß, ich hab
schon. Außer Minas Tirith.
Ich hab, auch als ich mit meiner Freundin die Filme gesehen habe, meinte so, ohne Scheiß, wenn es Minas Tirith wirklich geben würde, boah, würde ich da leben.
Ja, wirklich.
Boah, Minas, find ich das geil. Nee,
ich würde im Dorf davor leben, damit ich mir das immer angucken kann.
Nee,
weil in dem schönsten Haus der Straße zu leben ist voll der Scheiß. Nee, oder guckst du nur auf hässliche Häuser.
Ich würde halt genau da oben leben, einfach nur, damit ich weiß, guck, da unten lebt Tobi, der Purple.
jedenfalls, genau. Der hat ja den Plan, der packt.
Wir sind hier im oberen Arrondissement.
Der hat ja dann diesen Plan halt eben, wir sammeln alles, was wir noch haben, gehen zum Schwarzen Tor nach Mordor. Entschuldigung. Zum Eingang zu Mordor ist das Schwarze Tor. Barad-dûr, wenn ich mich nicht irre.
Barad-dûr, ja.
Und dort fordern wir Sarumans Streitkräfte heraus, was ein absolutes Himmelfahrtskommando ist, das wussten die auch.
Ja.
Und das machen die nur, um ihn abzulenken, damit Frodo halt zum Schicksalsberg kommen kann. Und in dem
Zum Schisselberg.
Tobi nuschelt schon wieder.
Jolo Swaggins muss zum Schisselberg.
Damit er zum Schisselberg. Genau, damit Jolo.
Damit er den Ring damit da droppen
Jolo,
kann.
Jolo Swaggins. Das kann ich nicht sagen. wo war ich? Genau, damit das funktionieren kann, initiiert er halt eben diese Schlacht.
Mhm.
Und in der Kinoversion passiert das einfach und in der Extended Version siehst du halt eben auch, dass Aragorn diesen Palantir,
die Webcam,
halt mitnimmt. Also, nee, stimmt nicht, dass Gandalf die mitnimmt und Aragorn packt sich halt diesen Palantir und kommuniziert halt mit Sauron. Der nimmt dieses Ding in die Hand und fordert Sauron zu einer direkten Schlacht halt eben an Barad-dûr hinaus. Und das ist leider in der Kinoversion weggelassen, deswegen wirkt das noch dümmer in dem eigentlichen Film.
Ja.
Und in der Extended Version versteht man dann noch mehr, wie dumm, also dass Sauron kein Idiot ist und darauf reinfällt, sondern dass Sauron halt wirklich von Aragorn ziemlich geschickt ausgetrickst wird.
Ja,
und
sich einfach ködern lässt.
Genau, und was auch in der Extended Version rausgelassen wird, aber in dem Buch halt auch Thema ist, Sauron ist seit Jahrzehnten auf der Suche nach Aragorn. Weil Aragorn halt eben, der heißt ja irgendwie Estel oder sowas, also Hoffnung wird er von den Elben genannt.
Isildurs Erbe.
Da er Isildurs Erbe ist, hat er halt Angst vor ihm, weil er ist der rechtmäßige König Gondor und bla 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 bla, kommen wir später alles zu. Und Sauron sucht Aragorn seit Jahrzehnten.
Echt? Okay.
Und jetzt offenbart er ihm sich durch diesen Palantir und sagt, hör mal Keule, jetzt oder nie, wir treffen uns um 12 am Barad-dûr und dann regeln wir das.
Ich komme allein, du kommst allein.
Wieso? Ey, wichtiger Punkt. Also diese Nummer hier von wegen, wir regeln das wie Männer, das war jetzt nicht nur ein Witz. In dem Film sehen wir Aragorn gegen einen Troll kämpfen. Mhm. Erinnert ihr euch?
Ja.
Bei dieser letzten Schlacht.
Ja. Ja.
Das ist gedreht worden und erst in der Post geändert worden und im Skript stand das auch vorher, so wie sie es gedreht haben, das sollte eigentlich Sauron sein.
Ja.
Eigentlich sollte Sauron direkt gegen Aragorn kämpfen.
Warte mal
in
kurz.
Der Schlacht. Das haben die erst in der Post geändert.
Warum
warum war Saruman so geil, Aragorns hübschen Hals in die Finger zu bekommen?
Weil er rechtmäßiger König Gondors ist, genau. Und nicht nur, weil Gondor wird ja zu dem Zeit regiert vom Truxes von, ich weiß seinen Namen nicht mehr.
Denethor,
genau.
Truxes, das war dieser König, der so vereist, zombie-mäßig auf dem...
Nein, das ist Theoden.
Truxes ist der im Prinzip der Stuhlwarmhalter, so der Oberhalter.
Warte mal ganz kurz, für alle, die die Serie Fringe kennen, Truxes war, wie hieß er in Fringe? Fuck.
Ja,
fuck,
genau.
Der Wissenschaftler.
Fuck, der Wissenschaftler.
Der so geil... der so geil asozial diese Tomaten frisst in irgendeinem Film.
Ja, in Herr der Ringe. Genau, ja. wenn Pippin genau. ihm nämlich sein Friedenslied eigentlich vorliegt.
Genau, ja. Dieser Arschlochkönig.
Der Vater von Boromir und Faramir. Ja.
Genau. Das ist
ja
übrigens verdammt geil, Mann. Sind auch im Original.
Ja, im Original noch viel geiler.
Da waren alle geflasht, was für eine geile Gesangsstimme er hat.
Ja. Trug und Schluss.
Oh. Nee, Trug und Nacht. Ne?
Wird rausgeschnitten.
Nee, aber jedenfalls, wie gesagt, Aragorn ist der rechtmäßige Herrscher der Menschen, und wenn sich der König halt offenbart, ne? Weil hier von wegen Teil 3, der König ist wieder da. Das vereint, der ist dazu auserkoren, die Menschen, die eigentlich stärker sind, als wir vermuten, die Menschen zu vereinen und damit halt auch die alten Bündnisse wieder aufleben zu lassen, was eigentlich für Aragorn, sag ich schon, für Sauron, echt der Shit ist, weil damit ist er voll am Arsch.
Nach der Vernichtung, also nachdem Sauron die Ringe hat schmieden lassen durch so einen Trug, komme ich später nochmal zu, hat er ja unter anderem vor allem eben die Menschen unterjocht und sich selbst als König von Gondor bezeichnet. Mhm. Und es gab nach dem Tod von Aragons Vorfahren, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt.
Isildur
war der letzte König von Gondor? Ja, stimmt, das war Isildur. Gab es keinen König von Gondor mehr. Es gab nur noch diesen Truxes, Sauron nannte sich dann halt König von Gondor. Vorher schon, dann kam Isildur. Isildur wurde dann halt vernichtet. Und vom Ring im Prinzip, von den Schergen Mordors, geleitet durch den Ring. Und dann gab es gar keinen König von Gondor mehr, und der Thron wurde halt warm gehalten vom Truxes. Also Truxes ist im Prinzip ein Statthalter. Mhm. Und Jahrtausende, ne? Das sind irgendwie 1000 noch was Jahre zwischen Herr der Ringe, zwischen diesem Intro und der Handlung von Herr der Ringe. Mhm. Das war am Ende des zweiten Zeitalters, ist ja diese Schlacht da in den jetzigen Totensümpfen. Und Herr der Ringe spielt im 3000. Jahr des dritten Zeitalters, irgendwie sowas. Also es sind fast 3000 Jahre vergangen seit Isildurs Tod. Mhm. Und in der Zeit gab es halt keinen König von Gondor mehr. Und die Menschen hatten halt, als mit der ersten Bewohner Mittelerdes, das waren die Elben und die Menschen im Prinzip, spielen die im Prinzip eine ganz, ganz große Rolle, wurden aber immer klein gehalten. Und es wurde aber immer gesagt, es wird ein Zeitalter des Menschen, der Menschen geben. Das sagt er im Elrond im ersten Teil schon. Das Zeitalter der Menschen wird kommen. Und Sauron hat halt eine unheimliche Angst davor, dass er sich eines Tages wieder einen König Gondors erhebt. Und in dem Fall ist das halt eben Aragorn. Also das hätte auch sein Vorfahrer, sein Vater sein können oder sein Sohn. Also nur da die Handlung halt eben zur Lebzeiten Aragorn spielt, ist halt eben Aragorn das Dorn in seinem Auge.
Er ist ja auch Aragorn der Zweite.
Er ist Aragorn der Zweite,
ehrlich?
Das stimmt.
Ja.
Also er ist Aragorn der Zweite, sein Vater hieß Arathorn, aber es gab einen Vorfahren, der schon mal Aragorn hieß.
Vor allen Dingen war er ja nicht nur Aragorn der rechtmäßige Thronerbe, sondern er hat das Schwert, was damals den Ring von Saurons Finger geschnitten hat, was wieder geschmiedet wurde mit dem Namen Narsil,
auch
in einem Palantir gehalten. Und das war auch
ein Grund,
warum Sauron wirklich auf die Täuschung eingegangen ist und wirklich darauf angesprungen ist und mit zum Tor gerannt ist mit all seiner Armee, was er gar nicht hätte machen müssen.
Ja, also das war wirklich so ein, diese Palantir-Nummer, die, wie gesagt, es leider nicht ins Kino geschafft hat, war so ein richtig direkter Schwanzvergleich. So, Keule, komm raus, pack die Hose aus, ich zeig dir, ich hab den größeren.
Ja, was ich auch total krass fand,
er war dumm genug, drauf reinzufallen.
Das hat mich beim Film damals schon so gestört, dass, wenn die Schlacht schon fast vorbei ist, Aragorn mit seiner heftigen Geisterarmee kommt und die alles überrennen, anstatt die dann zu nehmen, um damit halt Mordor halt einzufallen.
Ja, weißt du, noch irgendwie eine halbe Stunde?
Ja, vor allen Dingen so, wisst ihr, ihr habt so lange darauf gewartet, ihr seid in den Augen der Menschen und allen anderen, seid ihr fucking Verräter. So, ihr habt jetzt für mich gekämpft, aber gleich kommt der Hauptgang. Also, wir kämpfen jetzt nochmal, dann wird gefeiert, genau,
gebt gefickt. Gebt mir noch die 2 Wochen, bitte. Bitte.
Ja, und dann könnt ihr ganz gerne in Ruhe pissen gehen. Ist mir scheißegal.
Das Ding ist, das kann man jetzt vergleichen und analysieren.
Ja,
und
aber das ist
Es bleibt, was es ist. Es ist eine richtig billige Deus Ex Machina, ja, wo es toll an sich selbst ist, mega leicht gemacht hat.
Ja. Ganz kurz, Deus Ex Machina, das heißt übersetzt so viel wie die Hand Gottes.
Genau.
Das ist, wenn, das kennt jeder von uns, das ist halt, wenn am Ende des Films oder wann auch immer irgendetwas plötzlich vom Himmel fällt, wodurch alles gelöst wird.
Genau. Also eine unlösbare Situation wird durch etwas, das nicht vorhersehbar ist, einfach problemlos gelöst. Und diese Geisterarmee, da muss man sagen, war Tolkien ein bisschen schlampig, weil da hat er sich's zu einfach gemacht.
Ja.
Die Idee war nämlich geil mit dieser Geisterarmee, nur dann den tatsächlichen Einfluss, den die auf die Schlacht hatte, war zu krass. Sowohl im Buch wie auch im Film. Also das war einfach zu krass.
Viele Game of Thrones Fans haben in den letzten 2 Staffeln scherzhaft Daenerys Targaryen so ein bisschen Daenerys Ex Machina genannt.
Ja.
Irgendein Konflikt hat sich aufgebaut. Am Ende wird es so aufgelöst, dass Dany mit ihren Drachen kommt und alle in den Arsch fistet.
Aber das wird, hör mal, ich schwöre, das wird so ausgehen, dass in dem Moment, wo sie denken, Daenerys hat über den nicht Hexenkönig, verdammt, ich weiß nicht, wie die Gäste, über den Nachtkönig gesiegt, wird der Nachtkönig sie töten. Pass auf, so wird das laufen. Weil die laufen. Steigt schon viel zu lang, die muss jetzt fallen.
Die Wetten laufen. Ja.
Und Martin ist nicht so faul. Wie Tolkien an der Stelle.
Was soll ich noch ganz schön sagen? Ah ja, mit Ende des 3. Films hat Viggo Mortensen, a.k.a. Aragorn, tatsächlich sich so sehr in seinen Filmgaul verliebt, dass er nach Beendigung des ganzen Ding gekauft hat.
Nicht dein Ernst. Und den von Arwen und hat den, der dem Reitdouble von Liv Teller geschenkt.
Ja. 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 Und er hat sein Schwert wohl vom Set geklaut.
Ja,
ne?
ja.
Was?
Ja. Ja.
Der, also so wie ihr mir das beschreibt, scheint das ein totaler Freak zu sein.
Total.
Der wird auch so beschrieben, dass er Tag und Nacht mit seinem Schwert rumgerannt ist. Er hat das mit zum Essen, mit ins Restaurant genommen, mit ins Bett genommen. Der hat mit seinem Schwert alles gemacht.
Er hat auch so
ein morgens, abends,
er hat doch, er wollte die Rolle eigentlich gar nicht erst nehmen, weil wenn man so die Interviews mit Viggo Mortensen sieht, der ist eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Typ. Ja, ein Däne halt, ne? Oder dänischer Abstammung, ist eigentlich New Yorker. Und er hat einen Anruf bekommen darüber, dass ihm die Rolle Aragorns angeboten wurde. Und er saß gerade, er hat seinen Sohn von der Schule abgeholt und er meinte, haben sich halt unterhalten und er meinte nur so ganz lapidar zu ihm so, ja, irgendwie einer hat mich angerufen, hat mich gefragt, ob ich in diesem Fantasy-Ding Herr der Ringe, ob ich Aragorn spielen möchte. Und sein Sohn soll mega ausgeflippt sein wohl und hat gemeint so, bist du bescheuert, hast du zugesagt? Also, nee, ich weiß es bisher noch nicht. Du bist ein Idiot! Sag das verdammt doch mal zu!
Ja, das ist echt
schrecklich, oder? Und die haben sich auch das gesamte, alle Schauspieler von Herr der Ringe haben sich alle dieses Elben-Tattoo stechen lassen. Ne?
Freund, ja.
Sogar ihr McKellen auf seinen faltigen alten Arsch.
Sina hat gerade Tobi irgendwas auf dem Handy gezeigt. Was war das?
Ein Foto von Viggo Mortensen aus Herr der Ringe und ein Foto von Viggo Mortensen außerhalb Herr der Ringes. Er sieht außerhalb Herr der Ringes und vor allem heute außerhalb Herr der Ringes Gollum sehr viel ähnlicher als Aragorn.
Oh, jetzt also, hör mal auf. Viggo Mortensen ist auch jetzt mittlerweile, der ist fast 60, der Mann, ich glaube, der wird dieses Jahr 60.
Der sah auch schon vorher, der hat ein ganz, ganz merkwürdiges Gesicht.
Ohne Scheiß,
wenn der Mann
keine langen
verfilzten Haare, der sieht in Rückkehr des Königs schon mit gekämmten Haaren total bescheuert aus. Der hat so ein, also nicht schlecht, sondern einfach nur irgendwie so verbraucht.
Aber
der hat so ein Heroinopfergesicht.
Nee, Tobi, der ist wie ein guter alter Wein. Als wir mal gesagt haben, wir hätten nichts dagegen, Hugh Jackman schwul zu machen, dasselbe trifft bei mir für Viggo Mortensen.
Echt?
Ey, Alter, der könnte mir den ganzen Abend bis zum Ellenbogen in den Arsch stecken. Ich find's trotzdem noch geil.
Alter, also
ich finde den so cool, den
Typen. Ich sag dir jetzt schon, das wird Hugh Jackman mit 70 bei mir auch noch dürfen. Der durfte das bei mir nicht mal mit 40.
Also Viggo Mortensen darf das immer noch. Also Hugh Jackman und Viggo Mortensen dürfen gerne meine Sugar Daddies sein.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde Viggo Mortensen ist schon ein Schnittchen, also ganz ehrlich.
In Herr der Ringe, ja, aber nicht außer. Hast du mal History of Violence gesehen? Der Typ sieht aus, als wäre der
drogenabhängig. Ganz kurz.
Captain Fantastic
muss. Ich muss sagen, dass ich den nie so richtig wahrgenommen habe außerhalb von Herr der Ringe. Was hat denn der noch so gemacht?
Captain Fantastic,
History of Violence, Hidalgo, das war ein cooler Film.
Ja, The Road.
Oh ja, der war auch cool.
Du bist ein verdammter Banause.
Ja. Sag mir nichts.
Hast du Hidalgo nicht gesehen?
Alter,
der wunderbare Pferdefilm.
Guck dir The Road an.
Ich bin halt nicht so nicht so ein, ich hänge im Rollkragenpulli in irgendwelchen Underground-Kinos rum und guck's mir in OV an wie ihr.
Ich hab ein Kino Flat für einer der größten Kinos der Welt. Das hat mit Underground nichts zu tun.
Tobi, ganz ehrlich, Fred, also es tut mir so leid. Ich habe sowohl Herr der Ringe als auch alle anderen Filme von Viggo Mortensen auf der Schallplatte an einem Beamer angeschlossen, analog mit über einen Holzschnitt an die Wand projiziert mit einer Laterna Magica. Genau. Also ganz ehrlich, wer das nicht macht, der versteht Film nicht.
Ich habe mir einen Holzschnitt an die Wand projiziert.
Genau, mit deinem HDMI zu Holzschnittadapter.
Von Bibern angetrieben. Muss ja umweltgetreu sein.
Ich schieb dir deinen scheiß Holzschnitt gleich in den Arsch.
Ich hab mir den aus das Holzschnitt auf die Wand projiziert. Ja. Und es war veganes Holz, ne?
Ja, auf jeden Fall. Biologisch gezüchtet und von gesunden Hühnern ausgekotzt. Glücklichen Hühnern. Das hatten wir vorhin schon mal mit dem Kaffee, ne? Diese Unterhaltung.
Veganes Holz. Ey, du weißt nie, ob Holz nicht in der Fischblase filtriert wird. Also. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, dass auch Holz vegan ist.
Ich lache an der Stelle auch nicht über die Veganer, sondern über die Hipster.
Leute, was haltet denn davon? Wir machen kurz das Raucherpäuschen und dann reden wir über die tiefe Materie.
Ja, bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten. Yeah!
Wir haben gerade besprochen, wie es weitergeht, und wir machen jetzt noch einen kleinen Ausflug zum Autoren der Herr der Ringe, J.R.R. Tolkien, werden dann relativ fix, aber so in der nächsten Viertelstunde die Folge beenden tatsächlich, weil wir noch wahnsinnig viel vorhaben und dann in der nächsten Folge tiefer schürfen. Tja.
Wie die Zwerge in Moria. Ja. Sie schürften so tief, sie haben etwas Altes, Böses geweckt.
John Ronald Haben Sie? Ich weiß gar nicht, wie man den letzten ausspricht. John Ronald Reuel oder Ruel?
Ruel.
John Ronald Ruel.
Reuel.
Ah, want to rule them all. Ah.
Want to, er hätte nicht sagen können, want to John them all.
Das hätte ich damals schon gewusst, was aus der Nerdkultur wird. Want to rule them all.
John Ronald Ruel Tolkien, wie wir heute wissen, braucht man als erfolgreicher Fantasy-Autor mindestens drei Vornamen, die abgekürzt werden mit
und
Initialien.
Zwei davon R. Damit man wirklich groß wird. J.R.R. Martin und so.
Geboren 1892 in Bloemfontein, Fontaine in Südafrika. Und kommt aus einer eigentlich schon relativ wohlhabenden Familie. Sein Vater war Bankmanager, Engländer. Die Familie kommt übrigens ursprünglich aus Deutschland, aus Niedersachsen. Die lebten allerdings dann schon ein paar Generationen in England. Und die Familie hatte wohl Asche. Und als er geboren wurde, waren die aus beruflichen Gründen in Südafrika, kehrten dann aber relativ schnell nach England zurück. Über seine Kindheit und Jugend will ich jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, außer dass er mal von einer Tarantel gebissen wurde und dass Tolkien-Freaks deshalb davon ausgehen, dass er so viel, dass in vielen seiner Geschichten vielleicht Giftspinnen vorkommen. So eine kleine Arachnophobie. Und
das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass Spinnen einfach generell ein Problem für Menschen darstellen.
Richtig. Und der Typ muss echt unfassbar intelligent und talentiert gewesen sein. Der Typ erhielt mit elf Jahren ein Stipendium an der King Edward School in Birmingham. Wow. Kam damals zum ersten Mal so in Kontakt mit Griechisch, mit Mittelenglisch. Sprach wirklich schon zu Kinderzeiten mehreren Sprachen, darunter zum Beispiel Griechisch und auch Latein.
Wow.
Und Deutsch. Und Deutsch tatsächlich auch.
Ja, so ein kleiner Da Vinci, so ein kleines Genie halt wirklich.
Ja. Wow. Also der war schon während seiner Schulzeit ein Philologie-Freak. Philologie ist die Wissenschaft, die sich mit der Gesetzmäßigkeit von Sprachen beschäftigt. Und der machte halt während seiner Schulzeit schon so ein, also ich weiß nicht, was ihr so während der Schulzeit gemacht habt. Gepopelt.
Mit 11 habe ich Pokémon-Karten noch getauscht, Alter.
Ja, Mann, ich auch. Mit 11 Pokémon-Karten und mit ab 12 Magic-Karten.
Ja, Mann. Ja, also ich
bis Frauen in mein Leben traten.
Ja. Gepopelt, onaniert, gesoffen, Ultima Online gespielt. J.R.R. Tolkien machte halt so einen Scheiß wie Vorträge in fließendem Griechisch, Altenglisch oder Gotisch zu halten.
Mit 11?
Du nicht?
Nicht mit 11, aber schon bereits während seiner Schul- und frühen Studienzeit.
Du nicht?
Er begann 1910
ein... Ich habe Referate grundsätzlich auf Altgriechisch gehalten.
1910 bereits, also da war er halt noch nicht mal 20 Jahre alt, begann er ein Studium am Exeter College in Oxford. Wo ich übrigens tatsächlich mal war, also ich habe da nicht studiert, aber ich war da in diesem Park, ich war da in diesem Park mal und da gibt's so einen uralten Baum, der so richtig verwurzelt aussieht. Der sieht aus, als hätte diesen Baum ein Set-Designer von einem Film gemacht, ohne Scheiß, richtig so verwurzelt, verhutzelt, mit ganz merkwürdigen Formen und so die
peitschende Weide.
So der Mythos.
Meinst du die knüppelnde Weide?
Also der Mythos so, sagt, dass J.R.R. Tolkien viel unter diesem Baum gesessen ist und dass dieser Baum eine der vielen Inspirationen für Dinge, die man in Herr der Ringe dann liest.
Oh, er ist so eine ganz einzigartige Schneeflocke.
Ich bin kein Baum, ich bin ein Ent.
Genau, und als er mal tierisch bekifft unter diesem Baum saß, kam ihm der Idee zu den Ents.
Als er tierisch besoffen bekifft unter diesem Baum saß, sagte der Baum zu ihm, ich bin kein Baum.
Ein junger Herr Tolkien, ich bin mir sicher, ihr seid kein Ork.
Wir haben uns beraten.
Also daraufhin ist er total panisch zu seinem Studienrat gerannt und meinte, hören Sie, ich glaube, ich sterbe. Wieso? Alles bewegt sich sehr, sehr langsam.
Also so wie unsere Generation oder wie wir fasziniert sind von bestimmten Games, von bestimmten Serien, Filmen, Büchern wie Herr der Ringe, war er total fasziniert von Sprachen. Er hatte immer wieder wechselnde Lieblingssprachen, mit denen er sich beschäftigt hat. Während im Studium zum Beispiel war Finnisch seine Lieblingssprache, auf der er Quenya, die Hochsprache der Elfen, so ein bisschen basiert hat. Also er hat das war halt eine starke Inspiration dafür. Und obwohl er so wahnsinnig intelligent und begabt war, hat er relativ häufig Prüfungen, nicht verkackt, aber nicht optimal abgeschlossen, weil er sich so vertieft hat in seine Sprachen und deswegen sein Studium teilweise hat auch schleifen lassen.
Also doch nicht so ein kleiner prätentiöser blöder Scheißer.
Er hat seinen Abschluss des Studiums, er hat irgendeine Zwischenprüfung nur mit gut bestanden.
Ein Glück war er kein Asiate, so eine Schande für die Familie.
Hat dann aber sein Studium, also man berichtet, dass er sich dann zusammengerissen hat und in der letzten Phase seines Studiums sich dann ein bisschen konzentriert hat und dann doch eine 1 bekommen, damals First Class Honors.
Ja. Yeah.
Er schrieb schon während seinem Studium Gedichte, Briefe, einfach lose Fragmente. Da gibt's ein ganz berühmtes Gedicht und ein Zitat. Heil dir, Earendel, strahlendster Engel über Mittelerde, den Menschen gesandt. Und später haben ihn Freunde und Bekannte darauf angesprochen, ey, was bedeutet das? Also, was hast du da geschrieben? Und er meinte, ich habe keine Ahnung. Er meinte, I don't know, I tried to find out. Und er hat aufgrund dieses Gedichtes sein Leben lang im Prinzip danach gesucht, was das bedeutet und hat darauf basierend diese unfucking fassbare Mythologie sich erdacht. Alles begann mit diesen zwei Zeilen.
Weiß man, ob er Marihuana konsumiert hat? Und das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage.
Ja, oder ob er sich halt wirklich in der Uni
so oder
halt
ob er
Koks auf dem Penis geträufelt hat. So,
ja, oder ob er getrunken hat, weil also ich, sorry, aber das ist doch eine, das ist doch eine berechtigte Frage, dass er einen Satz geschrieben hat.
Ja.
Nicht nur aus, Alter.
Er ist als Kind in den Zaubertrank gefallen.
Ja, wir haben alle, Gin. wir haben und alle irgendwas mit Kunst irgendwie so ein bisschen an der Mütze, auch wenn es nur hobbymäßig ist und die Situation, in denen du was erfindest, das irgendwie noch herauszufinden sein sollte, entstehen seltenst nüchtern.
Ja, ist wirklich so. Du bist am kreativsten, wenn du leicht angesoffen bist und keine Termine
hast. Ja, du solltest nichts Produktives in dem Zeitpunkt machen, also kein Drehbuch schreiben, aber Ideen dafür spinnen schon.
Tobi, wir haben für eine Serie, die wir mal entwickelt haben, eine ganze Staffel besoffen geschrieben.
Ja,
und das war
Abend.
Mega super geil, weil das ein Anfang und ein Ende und hatte und rund war.
Dazu muss man aber ganz ehrlich sagen, wenn man irgendwelche Dinge wirklich im Vollsuff oder so schreibt, aufnimmt oder so oft, dann passiert es oft, dass man am nächsten Tag sich das nochmal reinzieht und denkt,
Aber ich rede ja, wie gesagt.
Es gibt ein schmales Fenster, wo das sehr gut funktioniert.
Genau.
Vor und danach ist wieder schwierig.
Ja. Wie gesagt, ich rede von Ideen, nicht von ausgearbeiteten Werken, sondern von Ideen. Und das heißt, so dieser Satz, und wenn er dann sagt, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, klingt für mich nach, der ist entweder übermüdet und oder unter Einfluss von irgendwelchen Substanzen, oder er war einfach ein komischer Vogel, kann
ja
auch sein.
Also man muss ja, wie wir auch schon angeschnitten haben, er hat sich ja jetzt auch nicht alles aus dem Nichts erdacht, sondern ganz viele Dinge wurden inspiriert durch Sachen, die schon da sind. Mittelerde zum Beispiel, Midgard, er hat sich wahnsinnig viel mit nordischen Sagen, mit Mythologie im Allgemeinen beschäftigt. Und er muss gerade die Eigennamen der Elben Der muss wirklich tagelang damit beschäftigt gewesen sein, sich nur die Namen von diesen Elben auszudenken. Und jeder dieser Namen hat auch irgendeine Bedeutung.
Ein witziger Funfact dazu. Sina und ich haben angefangen, die Edda zu lesen. Aufgrund
die, eurer, die nordische Sagen in Anführungszeichen eurer Bibel.
Nordische Mythologie-Folge übrigens.
Geil.
Props to us.
Und lustigerweise sind fast alle Namen der Zwerge und der Name von Gandalf aus der Edda direkt 1:1.
Echt? Ohne Scheiß?
Ja. Ohne Witz.
Gandalf,
wo ist dann der Ringe bitte Auto?
Gandalf ist in der Edda nur mit einem R dahinter noch, ne? Gandalf oder so
ja,
ähnlich.
Genau, ja, genau. Aber fast alle Zwerge werden 1:1 so in der Edda aufgeführt.
Wer oder was war Gandalf in der Edda?
Das weiß ich jetzt akut nicht.
Irgendein Zauberer tatsächlich.
Du bist eindeutig kein Fan.
Ja. Das ist etwa einer Religion.
Nein, ein Pantheon, wie wir gelernt haben.
Ja, genau, stimmt, ja. Stimmt, ja.
Das ist keine Religion. Entschuldigung, ich habe mich an dieser scharfen Wurst verschluckt, die unser Gastgeber uns hier vorsetzt.
Entschuldige. Fred, rede nicht weiter, ja. Ich habe mich an der scharfen Wurst des Gastgebers verschluckt.
Mal einen Schluck Bier trinken, bevor ich weiterspreche hier. Streike ich hier und schreibe nicht weiter. J.R.R. Tolkien wurde dann, wie sollte es auch anders sein, das wissen viele, einberufen, der Erste Weltkrieg. Mhm. Er war Fernmelder und
Funker.
Ein Funker. Das hat mein Dad übrigens auch gemacht in seiner Grundausbildung beim Bund.
Ja, mein Vater auch.
Echt?
Mein ja, Vater, hätte ich auch werden sollen, aber bin ja da nicht
zu. Mein Vater war Koch.
Auf der
Überraschung.
Wie bei Mr. Krabs auf der MS Durchfall.
Wenn man eine Geschichte von meinem Vater glauben kann, ja.
Der Rülps gerade war nicht eingespielt, ne?
Boil the mash and put him in the stew.
Also er war Fernmelder, er war im Ersten Weltkrieg, kämpfte für England in der Schlacht von Somme, eine der schlimmsten, brutalsten, ja, abgefucktesten Schlachten des Ersten Weltkrieges, hat dabei zwei seiner besten Freunde verloren. Er erkrankte an Gelbfleckfieber, wird auch oft Grabenfieber genannt, eine Krankheit, die damals unter vielen Soldaten rumging. Heute kriegt man so einen Scheiß, glaube ich, mit Antibiotika in ein paar Tagen in den Griff. Damals war das noch heavy shit. Und er wurde dann abgezogen von der Front und kam ins Feldlazarett. Oft, wenn in Mainstream-Medien über Tolkien gesprochen wird, heißt es, er hätte den Herr der Ringe während des Ersten Weltkriegs dort in den Gräben geschrieben. Das stimmt nicht. Also er hatte da mit Sicherheit schon Ideen und wer weiß, ob er sich da nicht ein paar Notizen gemacht hat. Aber als Grabenfüßler im Ersten Weltkrieg hast du nicht so viel Zeit, Power und auch Papiere und Stifte bei dir, um so ein Buch zu schreiben.
Zeit hattest du ohne Ende.
Okay, Zeit hast du.
Aber du
Zeit
hattest kein Papier und keinen Kopf vor allem dafür.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da war er der Überlebenswille größer.
Also es gibt sehr, sehr viele Berichte aus diesen Gräbenkriegen, gerade an der Somme, diese Nummer, also diese Sommeroffensive, wenn ich mich recht entsinne, der Deutschen. Da hattest du zwar Zeit ohne Ende, weil du ständig gewartet hast, aber in diesen Warteperioden hattest du keine Zeit.
Ja, das stimmt.
Übrigens, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber Christopher Lee ist ja einer der, oder der einzige aus dem gesamten Herr der Ringe Cast, von der gesamten Crew und Co., der einzige, der noch zu Lebzeiten mit Tolkien gesprochen hat.
Ja. Ja.
Und ich weiß gerade nicht, ob es genau zu dieser Zeit war, als er für England da Funker gemacht hat oder ob das erst sehr viel später war. Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass das wohl in dieser Zeit gewesen wäre. Aber scheißegal, auf jeden Fall Christopher Lee, Gott habe ihn selig, großartiger Mann, als einziger mit Tolkien tatsächlich noch zu tun gehabt. Mhm. Krasser Typ.
Tolkien kam dann ins Lazarett, also ins Soldatenkrankenhaus und da gab es halt noch viel mehr Langeweile und da hat er tatsächlich dann angefangen, Teile des Silmarillions, auf das wir noch zu sprechen kommen, zu schreiben. Das Grundpfeiler für diese gesamte Mythologie ist. Da hat er auch das Sindarin, die Sprache der Elben, entwickelt, die auf dem Walisischen basiert. Marco, du meintest, du kannst ein paar Sätze auf Sindarin. Stimmt das?
Die habe ich schon gesagt.
War das nicht Quenya am Anfang der Folge?
Ja, das war Mordor.
Nicht so wirklich.
Ich kann nur, was sagt Legolas zu Aragorn?
Lelithi Kantai an Karmnik.
300 gegen 10.000 oder so, ja.
Das, was mir spontan einfällt, ist Havodat, Legolas. Setz dich hin, du Affe.
Du Affe.
Nach dem Krieg arbeitete...
Wie geil wäre das, wenn Legolas du Affe übersetzt bedeuten würde?
Nach dem Krieg hatte Tolkien verschiedene Jobs, wie zum Beispiel für ein großes Wörterbuch gearbeitet. Das ist ein Job, der hört sich für uns normalo super langweilig an. Für ihn muss das tatsächlich der Shit gewesen sein als Philologe. Also der hat für ein großes englisches Wörterbuch gearbeitet und das immer weiterentwickelt. Was er wohl als eine der inspirierendsten Zeiten seines Lebens empfunden hat, wo er, wie er selber sagt, wahnsinnig viel gelernt hat. Damals fing er an, mehrere Geschichten zu verfassen, wie zum Beispiel Der Hobbit, was ja so als Kinderbuch ursprünglich angelegt war. Das erschien wann genau? Habe ich mir gerade gar nicht aufgeschrieben. Weißt du das, Marco?
Ja, weiß ich spontan. Ich weiß nur, dass er 1917 angefangen hat, die ersten verschollenen Geschichten zusammenzubringen.
Ja.
Es gibt doch diese Geschichte, Legende, Urban Myth, wie man auch immer sagen will, dass er aus dem ganzen Kram, den er gerade schrieb, dass sein Sohn war es, glaube ich, gesagt hat, mach dir doch mal eine Geschichte raus. Und so der Hobbit entstanden ist. Also, dass er aus dem, woran er eh schon arbeitete, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Das ist so eine Story, die man sich erzählt. Dass er den Hobbit halt eben, deswegen ist es auch ein Kinderbuch, für seinen Sohn geschrieben hat, aus dem Material, was er gerade zusammensammelt.
Du, dem werden mit Sicherheit viele Leute gesagt haben, schreib doch mal eine Scheißgeschichte daraus.
Ja.
Ja. 1954 erschien dann der Herr der Ringe, und zwar nach fast 10 Jahren Arbeit. Herr der Ringe war ursprünglich angelegt auf 6 Bücher, die aber in einem kompletten Band erscheinen sollten. Also Tolkien war da wirklich oldschool. Der sagte, ich will ein fettes, großes Buch haben, wo das alles drin ist.
Man muss dazu sagen, so fett wäre das auch gar nicht geworden. Ich glaube, Herr der Ringe sind insgesamt 1300 Seiten oder sowas.
Das ist schon fett, aber
es ist jetzt nicht übertrieben. Also es gibt Bücher, zum Beispiel Stephen Kings Essen, auch 1200 Seiten.
Ja.
Also das ist schon tragbar.
Aber für die erste große Veröffentlichung ist das schon ein schöner Brocken.
Vor allem ist es wirtschaftlich nicht so clever.
Ganzes Pulver halt.
Damals gab es tatsächlich Papiermangel, weil der Krieg war noch relativ nah. Der Zweite Weltkrieg war ja gerade erst vorbei. Und es gab Papiermangel tatsächlich in England. Und der Verleger hat auch aus wirtschaftlichen Gründen absolut nachvollziehbar gesagt, ey, ich will nicht 50, 100.000 von diesen Riesenbüchern drucken. Lass erstmal nur das erste Drittel veröffentlichen. 1964, 10 Jahre später, wollte dann ein Verleger namens Wollheim das Ganze als Taschenbuch rausbringen. Herr der Ringe war damals übrigens noch nicht der große Erfolg, ne? Das lief so ein bisschen unter dem Radar. Wollheimer wollte das als Taschenbuch rausbringen und Tolkien war mega sauer. Tolkien war wirklich, der war Hardliner. Er hat gesagt, ey, du liest das Scheißbuch mit Hardcover, Taschenbücher, das ist entarteter Scheiß. Also so hat er es jetzt nicht im Detail gesagt. Nein, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Er meinte, er lehnte es ab, seine Bücher in dieser, in Zitat, degenerierten Form rauszubringen.
Wow.
Also Taschenbücher sind ja eigentlich das, was wir heute kennen. Ne? Das sind so A5, A5-Format meistens, mit einem Softcover, also mit jetzt nicht einem richtigen Buchdeckel, sondern einfach so, kannst du locker in den Rucksack stecken.
Aber stell dir vor, das wäre dasselbe, also wenn Peter Jackson halt Herr der Ringe gedreht hätte. Ne? Er steht da mit 3 fertigen Filmen, gibt die zu einem Verleiher und die sagen, vielleicht machen wir erstmal DVD-Release. So nur DVD-only.
Ja,
halt
aber,
so.
Ja, aber wir reden hier halt eher von einem
oder wir machen Fernsehfilm.
Du könntest das eher vergleichen damit, das hast toll gemacht, lass uns das Ding aber in 4:3 senden.
Ja,
also
oder
du nimmst das gleiche Produkt und stopfst es halt eben in ein Format, für das es nicht gedacht war.
Ich muss ganz ehrlich
an der
sagen,
Stelle macht das eigentlich keinen großen Unterschied, das ist wirklich nur ein ästhetischer Unterschied, also ob es jetzt Hardcover oder
Taschenbuch.
Taschenbuch ist.
Da kann ich ihn aber sehr gut verstehen, halt auch als Fotograf. So, es gibt nichts Schöneres, als wenn du dein Bild zum Beispiel auch in einer geilen Qualität, in einem schönen Rahmen halt wirklich vor dir in der Hand hältst. Ne? Acrylglas oder was auch immer, was so richtig High-Class-Shit ist. Und wenn jetzt ein Buchautor, der 10 Jahre lang in dieser Geschichte gearbeitet hat, der sonst was für eine fucking geile Ausbildung hat, und es dann heißt, ja, wir hauen das mal so als Taschenbuch raus, ist im Prinzip gleichzusetzen mit, wir veröffentlichen als Kolumne in der nächsten Tageszeitung.
Ja, das stimmt schon.
Boah, halt ein Freak.
Da würde ich halt
sein Leben.
Da stecken 10 Jahre meines Lebens drin. Das wird verdammt nochmal eine verkackte, gebundene Ausgabe. Und wenn ich mir davon Haut von meinem Rücken schneiden muss, damit wir Leder haben. So.
Ja.
Ey, ganz ehrlich, ich verstehe das auch.
Ja, voll.
Es ist zwar unheimlich eitel, aber ich verstehe es.
Ja. Tolkien war übrigens berüchtigt dafür, dass er nie pünktlich fertig wurde. Er war Perfektionist und hat immer Jahre länger an dem Zeug gearbeitet, als es eigentlich geplant war.
Das ist so ein RR-Ding.
Ja.
Das macht man so.
J.R. Martin, Herr Game of Thrones, gleiche Geschichte, ne? Ja.
Wie lange warten wir jetzt? 6, 7 Jahre?
Es kommt dieses Jahr nicht raus, das Neue.
Ja. Aber die Staffel, ja, leider auch.
Oh, das hat doch erst angefangen, das Jahr. Verdammt.
Also Tolkien sagte, und jetzt wird's langsam spannend, Tolkien lehnte die Taschenbuchnummer ab. Dieser Verleger Wollheim war aber eine gewitzte Sau. Und zwar erkundigte er sich dann nach den Rechten, nach den Taschenbuchrechten in den USA für Herr der Ringe und erfuhr, dass die nicht geklärt waren. Und hat dann tatsächlich einfach so Piratendruck dieses Buch als Taschenbuch rausgebracht.
In den USA.
Aber. Ja. Also Ficker. Aus dieser Zeit kommt auch noch der Ausdruck Raubdruck. Der hatte die Rechte nicht offiziell im Sack. Der hat einfach gesagt, ey, scheiß drauf. Ich druck das jetzt einfach als Taschenbuch und verkauf das.
Was wozu führte?
Das führte dann tatsächlich nämlich dazu, dass das eine Riesenverbreitung fand unter den Studenten, weil es günstig und in kleiner Form rauskam. Und es gab dann einen großen Rechtsstreit. Also das muss damals wirklich ein großes Ding gewesen sein, dass Tolkien geklagt hat gegen diesen Typen, dass die ganzen Studenten in den USA, die natürlich alle mega Fan wurden, weil als Student bist du halt einfach ein Nerd natürlich, musst du sein, gerade in den 70ern. Und
abgefuckter Loser ohne Geld. Hat sich nicht viel geändert, oder?
Wir kennen das alle.
Waren wir das nicht alle?
Ja, hat sich nicht viel geändert irgendwie.
Und durch diesen Rechtsstreit rückte der Herr der Ringe dann erst recht in die Öffentlichkeit und kam dadurch in den Fokus. Und erst da, durch diesen Rechtsstreit, wurde dieses Ding so groß.
Wie ironisch geil. Das Ganze ist, dass das ein Typ, der 10 Jahre seines Lebens damit verbracht hat, ein Buch zu veröffentlichen, gesagt hat, nein, ich will das nicht in der Form, das soll in der einen Form sein. Und dann dass durch das, oder gerade durch das, was er nicht wollte und durch den Kampf darum, dass er es nicht wollte, das passiert ist, was er eigentlich wollte, nämlich, dass jeder dieses scheiß Ding liest.
Das ist deep, Alter.
Alter, das ist echt krass.
Das weißt du nicht mal so. Du weißt nicht, ob er wollte, dass jeder das liest. Vielleicht war es auch wirklich einfach nur so, und dass er sagt,
nein,
so.
Natürlich willst du das.
Ja, okay.
Also ich meine, wenn du 10 Jahre deines Lebens damit verbringst, etwas zu schreiben, da, okay, das muss nicht jeder lesen. Aber wenn du das dann veröffentlichen willst und das in einer gewissen Form veröffentlicht haben willst, natürlich willst du, dass das jeder das liest.
War so ein bisschen das Social Media Marketing der 60er, hä? Haben so ein bisschen an die kleinste, aber käuferstärkste Zielgruppe dann halt gebracht, weil Studenten mega geil, noch voll unter Druck, was so Gruppenzwang und so eine Scheiße angeht, wenn du die Leute das lesen, dann liest es immer mehr.
Studenten galten aber auch in den 70ern noch nicht wirklich als große Zielgruppe. Ja. Studenten waren sehr, sehr lange noch also viel elitärer als heute. Also Studenten, gerade in Amerika, sind ja auch heute noch relativ hoch angesehen. Das war ja früher auch so. Aber die galten als Null-Zielgruppe, weil ein Student war praktisch nichts wert.
Ja,
keine, nur hoch angesehen, aber nicht viel wert.
Keine Kohle, es gab damals noch nicht so viel davon. Tja, und das Buch hat sich bis heute über 150 Millionen Mal verkauft. Es gehört zu den erfolgreichsten Romanen des verfickten 20. Jahrhunderts. Queen Elizabeth die Zweite verlieh ihm 1972 den Titel Commander des Order of the British Empire. Also das ist praktisch eine Stufe unter zum Ritter gesprochen werden.
Oh, voll für den Arsch, ey.
Und er hat es fast geschafft.
Also er ist so erster Verlierer, so ein bisschen, ne?
Ja, aber das ist geil, Alter.
Das ist wirklich geil.
Ja, natürlich, weil du ein Buch geschrieben hast.
Ja, natürlich ist das geil. Ich meine, okay, bei Elton John hat Musik gemacht und dafür ist zum Ritter geschlagen worden.
Elton John, okay. Ich finde das bei Sean Connery viel schlimmer.
Ja.
Der Typ hat einfach nur einen verfickten Bond gespielt.
Ja.
Ne, okay, wie viele Bonds? 3, 4, 5 oder so?
Ich weiß
nicht. Er hat ein paar Bonds gespielt und gut.
Hört man unsere James Bond-Folge.
Also bei Elton John sehe ich das ein. Bei Tolkien finde ich es scheiße, dass er nicht direkt den Ritter gekriegt hat.
Ja.
Und im Vergleich dazu finde ich das bei Sean Connery albern, auch wenn ich das verdient finde.
Ja. Tolkien arbeitete dann zu seinem Lebensabend hin tatsächlich, und jetzt kribbelt's bei allen Herr der Ringe-Fans. Er arbeitete an einer Fortsetzung zu Herr der Ringe namens The New Shadow.
Oh.
Darin sollte es gehen um einen Geheimbund aus Jugendlichen, der versucht, Sauron seine alte Stärke zurückzugeben. Es gibt Fragmente dieses angefangenen Werkes, die man lesen kann. Das sind aber wirklich nur Fragmente in Manuskriptform. Also damit kann man leider nicht sehr viel anfangen. Er starb 1973, also dann kurz nachdem er bei der Queen war, im Alter von 81 Jahren. Sein Sohn veröffentlichte nach seinem Tod dann 1977 das Silmarillion. Das ist auch nie fertig geworden. Also das sind halt auch nur Teile, aber trotzdem halt recht episch. Und ab 83 wurden dann noch weitere Bücher veröffentlicht. The History of Middle Earth, frühe Versionen von verschiedenen Texten, ergänzendes Material, aber auch nur Fragmente. Und ja, er gilt bis heute oder gerade heute als einer der herausragendsten und prägendsten Schriftsteller des letzten Jahrhunderts.
Zu Recht.
Ja, ey, Alter. Wirklich völlig zu Recht.
Was für ein Riesenschatten, Alter, das auch auf diese Familie Tolkien halt auch werfen muss. Überleg doch mal. Wenn du dann so, so
Quinn, du bist halt, da, ich bin Michael Tolkien, ach so.
Ja, ja, du bist halt irgendwie so urgroß.
Enkel.
Enkel von J.R.R. Tolkien. Und so, was hast du so gemacht? Oh, nächste Woche geh ich vielleicht mal rein. Ich
hab BWL studiert, ja.
Ey, dieser Typ hat Fantasy, wie wir es kennen, erfunden.
Ja.
Der hat's erfunden. Nee, wirklich.
Der und der war nicht mal Schweizer.
Also alles, also korrigiert mich, aber alles, was wir so an Fantasy-Sachen heute kennen, sehen, ja. Filme, Bücher, Games, das sind im Prinzip alles Modifikationen, neue Inkarnationen der Herr-der-Ringe-Welt.
Was ich vorhin meinte, der hat halt diesen Punkt geschafft, aus Mythologie Literatur zu machen. Mhm. Also der hat ja eben das, was wir vorher als Mythologie kannten und was wir als alte Lieder und Sagen und Epen und bla und diese ganzen komischen Literaturformen, die es zu der Zeit gab, kannten, hat er halt als erster in einem Roman halt veröffentlicht. Also er ist im vielleicht nicht als erster, aber zumindest als erster erfolgreicher. Und ich glaube, ich lehne mich vielleicht gerade weiter aus dem Fenster, aber er ist doch, wenn ich mich nicht irre, wirklich der Erfinder des Fantasies.
Also
des Fantasy-Genres.
Der modernen Genres. Fantasy.
Ja, ja, weil also, alles andere galt ja eben als Epen, als Lieder und eben als Mythologie.
Ja.
Und nicht als Romanform,
ja.
Beziehungsweise als Romangattung.
Also fantastische Geschichten gab es natürlich auch schon vorher. Die gab es auch schon im 18. Jahrhundert. Und wenn du halt Mythologien und,
ja, und
so
Märchen
dazu
und so, ja.
zählst, eigentlich auch schon vorher. Aber wenn wir heute sagen Fantasy, besonders High Fantasy, oh, das ja. muss man eigentlich auch noch erklären. Also diese ganze Sache mit den Elben, mit den Elfen, mit den Zwergen und so weiter, Orks und so, das hat er erfunden.
Geiler
Scheiß. Also natürlich inspiriert durch verschiedene Mythologien.
Genau, der hat nicht die Figuren erfunden, die Rassen erfunden, sondern eben diese Konstruktion.
Er hat einfach ein paar Regeln, ein paar Rahmenbedingungen festgelegt.
Genau. Ich habe auch mal gelesen, dass er auch generell halt auch durch seinen Einsatz ich glaube, der war im Zweiten Weltkrieg, war ja auch im Einsatz, ne? Ja.
Nee, nicht als Soldat.
War er nicht?
Also so viel, korrigiert mich, aber soweit ich das jetzt weiß,
war er. Ist aber in dem Alter dann unüblich.
Er hat den Zweiten.
Weiß, dass sein Sohn auf jeden Fall gekämpft hat. Und ich glaube, er hat nicht gekämpft.
Ja.
Ich weiß es aber auch nicht genau.
Ich weiß halt nur so, dass sein Hass auf die Nazis und Co. und dieses ganze Regime und dieses ganze Übermenschgedenke und Co. halt auch ganz, ganz starken Einfluss wohl auch auf Herr der Ringe gehabt haben soll. Deswegen, das ist.
Dazu habe ich einige interessante Dinge, die wir aber in der nächsten Folge besprechen.
Nein, echt?
Wir machen tatsächlich für heute Deckel zu. Um mal kurz das unseren Hörern ganz offen zu legen, was hier gerade passiert. Wir befinden uns jetzt erst am späten Nachmittag und wir machen auch kein Hörerfeedback jetzt diese Folge, weil wir werden jetzt direkt, wir machen jetzt eine kurze, wir fressen jetzt Pizza, wir machen jetzt Pause und trinken noch ein paar Bierchen und wir nehmen die nächste Folge gleich im Anschluss auf, die hört ihr aber dann erst in der nächsten Folge.
Woche.
Weil das einfach sonst zu episch wird. Wir sind jetzt schon bei über 2 Stunden.
Leute, ich muss euch auch mal ganz ehrlich sagen, so ein Kampf, wie das wahrscheinlich auch für Tolkien war, Herr der Ringe zu schreiben, genauso ist es für uns halt die ganze Zeit nicht hart besoffen, die Folge aufzunehmen. Weil irgendwann musst du...
Das ist toll, wie du uns mit diesem unfassbaren Schriftsteller vergleichst.
Hey, hätte der die Chance gehabt, einen Podcast zu machen, dann wäre der voll irgendwo ganz weit unten in den Rankings, weil der den auf Finnisch und Altgriechisch gemacht hätte.
Alter, überleg mal, wir haben mit 4 Mann wochenlang gebraucht, um auch nur einen Ansatz von dem, was der gemacht hat, zusammenzukratzen.
Ja, ey, ohne Scheiß. Und wir kratzen trotzdem noch an der Decke. Aber wie gesagt, unser Kobayashi Maru, wir können nur verlieren.
Ey, solange man so Begriffe wie Dol Guldur und Margoth benutzt, dann fühle ich mich schon nerdy genug.
Ich wette hundertprozentig auch bei einem...
Das können, glaube ich, die wenigsten Fans.
So wie Charlie Chaplin bei einem Charlie Chaplin Lookalike Dritter geworden ist, würde wahrscheinlich J.R.R. Tolkien auch in einer Fanrunde unter diesen Hammer-Nerds voll abkacken, weil die meinen, mehr zu wissen als er.
Das würde genau so passieren.
Ganz genau.
Das ist so ein geiles Lied. Das ist eine krasse Geschichte. Nein, Charlie Chaplin ist in einem Doppelgänger-Wettbewerb nur Dritter geworden. Das ist eine krasse Geschichte. Das hier ist was anderes. Und wer mir sagen kann, aus welchem Film das ist, bekommt das nächste Mal...
Verdammt.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt rein auf Richard machen und irgendwas versprechen, was Richard verspricht.
Gut, ihr Hurukais, wir machen Feierabend.
Jo.
Wir sehen uns nächste Woche dann zum epischen zweiten Teil.
Och, ihr werdet... Weißt du, wenn so...
Oh, warte, warte. Ich will den Ring dabei in der Hand halten.
Das Geile ist, weißt du, so wenn weißt du, wenn du unterwegs bist abends und wirst ein bisschen heiß gemacht, dann hast du am Ende und dann nichts geht, dann hast du blaue Eier, weil du so gekockblockt bist. Was haben die Leute jetzt? Blaue Ohren?
Alter, was laberst du?
Du weißt genau, was ich laber. Ich hab
nur blaue Ohren, wenn Orks in der Nähe sind. Also,
Marco,
ich sag auch meine beste Anmachung.
Kennst du schon meine Elbenstahl?
Beste Anmachung raus, ne? Kennst du die Klingel in meiner Hose? Wieso?
Jetzt Stich.
Ich wollte gerade sagen, es sind Orks in der Nähe. Warum? Mein Stich leuchtet. Oder, ne,
so. Wenn du Neuseeland bist, ne? Is your face made by Gollum? Why? Because you're precious.
Oh. Der ist super schlecht, Richard. Ja, das ist schon. Ich möchte, wenn du so sagen würdest, so, ist deine Vagina aus Orkfleisch gemacht. Wieso? Weil mein Stich leuchtet. Weißt du, so, das.
Ich möchte die nächste Folge.
Der war wenigstens innovativer als deine.
Ich möchte die nächste Folge mit dir gerne alleine aufnehmen. Ich möchte, dass Tobi nicht mehr singt und Richard einfach die Fresse hält. bis zum nächsten Mal.
Lululu.
Sehr gespannt, was noch so passiert. Tobi, Richard, Fred und Marco sagen
Tschüss.